Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist der Stahlberg Doppelpass, die letzte Ausgabe vor der in diesem Jahr doch relativ langen Sommerpause. Schön, dass Sie alle dabei sind. Unser Publikum bestens gelaunt, wie immer. Der letzte Titel der Saison ist vergeben. Gestern Abend in Berlin wurde der VfB Stuttgart deutscher Pokalsieger. 4:2 gegen tapfere Bielefelder. Stuttgart holt den Pott. Endlich wieder ein Titel für den VfB. Wir wollen aber auch über Florian Wirtz sprechen, denn der hat sich offensichtlich gegen einen Wechsel zum FC Bayern entschieden und wird in der Zukunft in England aller Voraussicht nach bei Liverpool zaubern. Transferpleite für Bayern. Wirtz will zu Liverpool. Und wir begrüßen den 1. FC Köln wieder zurück in der Bundesliga, als Zweitligameister aufgestiegen. Große Feierlichkeiten in Köln und natürlich verantwortlich dafür mit der Last-Minute-Trainer für die letzten beiden Spiele, Friedhelm Funkel, der auch gerne weitergemacht hätte in Köln, aber dann entschieden hat, nee, unter den Voraussetzungen doch nicht. Also Trainerschock in Köln. Funkel sagt dem FC ab und Friedhelm wollte eigentlich heute hier bei uns in der Runde sein, hat aber dann ein paar Flugprobleme gegeben in Düsseldorf. Deshalb ist er jetzt zu Hause uns zugeschaltet und wir begrüßen ihn recht herzlich. Servus Friedhelm Funkel!
Ja, hallo nach München.
Schön, dass das wenigstens so funktioniert, Friedhelm. Wir werden gleich drüber reden, was die letzten zwei Wochen passiert ist und jetzt in den Tagen nach dem Aufstieg, was dich dazu gebracht hat, dann doch zu sagen, nee, ich mache auf keinen Fall weiter beim 1. FC Köln. Danke auf jeden Fall, Friedhelm, dass du dir Zeit genommen hast heute an diesem Sonntag. Und jetzt begrüßen wir unseren ersten Gast hier im Studio in München, im Airport Hilton. Er ist selbst Pokalsieger geworden mit dem BVB Deutscher Meister auch. Hier ist Neven Subotic. Herzlich willkommen. Wie immer natürlich musikalische Begleitung in dieser Sendung. Heiko von Adeln und Band. Neven, grüß dich, dass du mal wieder da bist. Sehr erfreulich.
Freut mich auch.
Pokalfinale gesehen gestern?
Ich muss zugeben, ich bin hier angekommen, habe in der 30. Minute eingeschaltet, habe das 3-0 gesehen und dann wieder ausgeschaltet.
Hast du gedacht, okay, da ist eigentlich alles klar, verstehe. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Immer ein sehr bereichernder Gast hier bei uns in der Runde. Geht ja auch um Geld für deine Stiftung, dazu kommen wir aber später noch. Und ich freue mich jetzt an dieser Stelle, unsere weiteren Gäste vorstellen zu dürfen. Er ist die Stimme der Formel 1. Jahrelang bei RTL Formel 1 kommentiert, aber großer Fußballsachverstand. Herzlich willkommen, Heiko Wasser. Außerdem Alfred Draxler. Grüß dich, Alfred.
Morgen.
Und Stefan Effenberg natürlich, unser Dopa-Experte. Und gleich kommt noch Stefan Kumberger. Der ist da schon. Komm Stefan, jetzt kriegst du deinen großen Auftritt. Grüß, das macht nichts. Unser Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger, den wir, nachdem das klar war, dass... Da bitte, du bleibst noch hier.
Bitte, du. In der Mitte.
Genau, das schauen wir noch. Nachdem klar war, dass Friedhelm nicht kommen kann, haben wir ihn angerufen. Und die Familie hat ihn glücklicherweise freigegeben. Also jetzt geht's wohin? Zum Verkabeln. Also gut, aber er ist jetzt schon mal da gewesen und Sie haben ihn schon mal gesehen. Ja, und dann ist es mit diesen Personalrochaden immer noch nicht zu Ende, denn auch Ruth Hofmann ist leider Gottes nicht aus Berlin pünktlich hierher gekommen. Auch da ist der Flug so lang verspätet, dass sie es nicht geschafft hat, hierher zu kommen. Vielleicht kommt sie aber noch im Laufe der Sendung, das werden wir probieren hinzukriegen. Deshalb mache ich das mal, was sie sonst macht, nämlich die Frage der Woche. Und da geht es um Florian Wirtz. Reds statt Rot. Florian Wirtz entscheidet sich für Liverpool und gegen Bayern. Die Frage ist natürlich, ist das die richtige Entscheidung, dass er in Zukunft auf der Insel zaubert, aller Voraussicht nach, und eben nicht mehr in der Bundesliga? Ah ja, er passt perfekt zu Liverpool, wäre eine Antwortmöglichkeit. Nein, Bayern abzusagen war ein Fehler. 01379 011 011 und anrufen am Dopafon. Es gibt noch einen weiteren Grund, teilzunehmen an diesem Sonntag, nämlich dieses wunderschöne Trikot des VfB Stuttgart, des frisch gebackenen Pokalsiegers mit allen Unterschriften. Also machen Sie mit und lassen Sie uns wissen, was Sie von dieser Personalie Florian Wirtz, von diesem Transferschock für den FC Bayern halten. Gestern Pokalsieger geworden in Berlin, der VfB Stuttgart. Stefan, war das überraschend für dich?
Nein, also, oder? Na, überraschend war es nicht. Ich glaube, viele sind davon ausgegangen, dass Stuttgart den Pokal gewinnt. Es war so eine Schrecksekunde am Anfang des Spiels, wo Bielefeld durchaus das 1-0 hätte
eigentlich. Da liegt der Neven, obwohl der erst in der 30. Minute
ja, eingeschaltet
hat.
Wir haben uns ja schon ausgetauscht.
Ich habe mal die Highlights geschaut.
So, okay. So, und das war eine 100%ige Chance, aber ja, danach hatte Stuttgart alles im Griff. Völlig verdient. Herzlichen Glückwunsch, Stuttgart.
Ja, die Mannschaft und die Offiziellen sind jetzt noch in Berlin, steigen gleich in den Flieger nach Stuttgart. Da wird es große Feierlichkeiten geben. Und ich freue mich, dass der Sportvorstand, dass Alex Werle uns jetzt zugeschaltet ist aus Berlin. Herzlichen Glückwunsch zum DFB-Pokalsieg und schönen guten Morgen aus München, Alex.
Ja, schönen guten Morgen aus Berlin.
Überhaupt geschlafen?
Ja, 2-3 Stunden würde ich sagen. Aber ich habe eigentlich ja auch als Vorgabe ausgegeben, nicht ins Bett zu gehen. Ich hoffe mal, dass der ein oder andere sich dran gehalten hat.
Also das war schon eine Eruption gestern. Wir haben es ja hier so am Fernsehen verfolgt. Was bedeutet das für den Verein? Was bedeutet das für die einzelnen Spieler? Was war so die Emotion, die da am stärksten für dich? Wir sehen ja hier auch die wunderschönen Bilder, Sebastian Hoeneß und die Mannschaft in der Kurve. Was war für dich am prägnantesten gestern im Stadion noch?
Ja, ich meine, Berlin hat ja so oder so eine Magie. Ne? Also es fängt ja dann schon an, Freitag, Samstag, wenn du die Fans in der Stadt siehst. Wir waren mittags noch am Breischaltplatz und haben da mit den Fans gesungen tatsächlich schon mittags. Und ja, das war einfach eine unfassbare Atmosphäre, eine super Choreo vor dem Spiel mit dem Äffle und mit dem Pferdle. Das kennt wahrscheinlich in Deutschland kaum jemand, aber in Baden-Württemberg sind die beiden sehr bekannt. Und es war einfach eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Und natürlich, ja, klar, also vom Spielverlauf, Anfang zwei Szenen, da war es ein bisschen ungemütlich. Und dann haben sie es aber wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ja, für den VfB bedeutet es natürlich nach 28 Jahren mal wieder diesen Pott nach Stuttgart zu bringen. Und für den ganzen Club ist es einfach natürlich ein ganz besonderes Erlebnis. Die Jungs haben sich in die Geschichtsbücher eingetragen bei diesem wunderbaren Club, den es seit 1893 gibt. Und ja, es war eine besondere Nacht.
Und letztlich ist diese Nacht der vorläufige Abschluss von zwei Jahren, die ja außergewöhnlich waren. Das begann in der Relegation, ja? Dann Vizemeisterschaft, Champions League-Teilnahme. Diese Saison ein bisschen schwieriger, aber am Ende steht ein Pokalsieg. Wer sind die Baumeister dieser erfolgreichen Phase?
Ja, du hast es ja zu Recht gesagt. Ich meine, vor zwei Jahren Relegation. Und dann mit 73 Punkten letztes Jahr, wirklich, ja, eigentlich von der Punktzahl die beste Saison in der Vereinsgeschichte. Wir haben eine tolle Champions League-Saison gespielt. Und ich will es aber auch nochmal einordnen, weil in den vergangenen Tagen hieß es immer, naja gut, 50 Punkte, Platz 9 und so weiter, schwierig. Wir wissen schon, wo wir herkommen. Und 50 Punkte war die viertbeste Platzierung in den letzten 15 Jahren für den VfB Stuttgart. Also von daher muss man das immer in Relation setzen, aber natürlich der Pokalsieg sensationell. Und die Baumeister, ganz klar, ich meine, mit Fabian Wohlgemuth, mit Christian Gentner und mit Sebastian Hoeneß haben wir wirklich ein herausragendes Team zusammengebracht. Es macht einfach Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Jeder hat seine Rolle und jeder weiß genau, was er für den VfB einsetzen kann. Und deswegen freue ich mich auch jetzt schon total auf die neue Saison, auf die Europa League, auf ja, neue magische Nächte sozusagen in Stuttgart und außerhalb von Stuttgart. Und ja, und ich hoffe, dass wir dann auch das ein oder andere Erlebnis haben mit im Halbgetränk.
Alex, du hast die Europa League angesprochen. Als DFB-Pokalsieger ist man dafür ja qualifiziert. Wie wichtig ist das aus wirtschaftlicher Hinsicht, dass man den internationalen Wettbewerb jetzt über den Pokal erreicht hat?
Naja, für die Schwaben ist es immer wichtig, ein bisschen was einzunehmen. Ist ja klar. Aber es ist in der Tat so natürlich, dass wir durch die Europa League und durch den Supercup, darf man nicht vergessen, Franz Beckenbauer Cup, dass wir da schon über mindestens 20 Millionen, vielleicht ein bisschen mehr in der Nettobetrachtung reden. Das ist auch für die Transferphase natürlich nochmal wichtig. Aber als Schwabe plant man jetzt nicht unbedingt den internationalen Wettbewerb. Und deswegen ist das jetzt on top, was wir nutzen können, um uns ja einfach für die neue Saison vorzubereiten. Und das hilft natürlich.
Stefan, was ja gelungen ist, immer wieder neue, interessante Spieler nach vorne zu bringen, zu verbessern, zu entwickeln. Jetzt Woltemade, der auch ein Tor geschossen hat gestern bei der Nationalmannschaft. Ist das eine besondere Fähigkeit, die du wahrnimmst bei Sebastian Hoeneß, Spieler ja auf ein neues Level, auf ein anderes Level zu bringen?
Ja, in Zusammenarbeit dann wirklich mit Wohlgemuth oder auch mit Christian Gentner. Die haben da anscheinend ein Auge für und sie hatten ja auch harte Abgänge, das muss man ja sagen, mit Girassi oder Anton, aber irgendwie haben sie das doch aufgefangen. Und mit Woltemade muss ich sagen, das ist so ein Weg, den er gegangen ist, mit diesem Vertrauen natürlich von Sebastian Hoeneß. Und dann sieht man, was für ein Potenzial in dem Jungen steckt, der sich völlig zu Recht jetzt für die Nationalmannschaft qualifiziert hat. Aber das ist ein wichtiger Faktor. Also bei Stuttgart ist ja definitiv Fakt, dass junge Spieler sehr wohl Möglichkeiten haben, sich dort weiterzuentwickeln. Stiller ist auch nochmal ein zentrales, gutes Beispiel. Und das ist sehr, sehr wichtig für, wie gesagt, junge Spieler.
Und ist Woltemade für dich, wenn wir jetzt Ihnen gerade auch dieses Tor sehen, ist er für dich jetzt nur eine Alternative, weil Kleindienst verletzt ist, oder ist das ein Mann mit Perspektive?
Mit Perspektive und mehr als das, definitiv.
Kannst du das noch ein bisschen erklären? Du siehst in ihm...
Ich habe doch alles reingebracht in diesen zwei Sätzen.
Ja, gut, aber... Gut, lass ich dir mal durchgehen. Sind wir nicht so. Aber ich weiß von dir, dass du sagst, das könnte auch wirklich unser Stürmer Nummer 1 sein für die nächsten Jahre.
Er ist halt aufgrund seiner Größe... Er ist jung. So, er ist, glaube ich, 1,98 groß, ist aber technisch sehr, sehr sauber. Da hat er mehr Potenzial als Kleindienst in meinen Augen. Und von daher ist die Berufung absolut berechtigt. Und nicht nur jetzt mal für die Nations League, sondern wirklich ein Stürmer für die Nationalmannschaft auch auf Strecke.
Ich will Alex Werle in Berlin noch mal mit reinnehmen. Also Stadion haben wir so ein bisschen besprochen. Wie war es denn danach? Wie ekstatisch ist es denn zugegangen?
Ja, ordentlich. Also wir können schon feiern, muss man schon sagen. Hat Spaß gemacht. Wir haben ja dann auch alle Partner und Freunde und so weiter eingeladen, haben dann eine Location gehabt. Es ging sehr, sehr lange. Und ja, wie gesagt, es war ein historischer Moment für uns und den mussten wir auch feiern. Und wir werden ja nachher auch noch weiter feiern in Stuttgart am Schlossplatz. Da werden uns sicherlich auch nochmal 50.000, 60.000 begrüßen. Und ja, es hat einfach auch die Stadt verdient, es haben die Fans verdient. Das, ja, für den VfB ist es was Besonderes, einen Titel zu holen, nach 28 Jahren so oder so, den Pokal wieder zurückzuholen, und deswegen werden wir heute sicherlich noch ein bisschen weiterfahren, aber ab Montag geht es dann auch wieder los, die neue Saison steht vor der Tür.
Die Saisonplanungen laufen natürlich. Alfred, jetzt diese Saison mit Platz 9 abgeschlossen mit dem Pokalsieg, glaubst du, dass der VfB sich auf Sicht in der Spitzengruppe der Bundesliga festsetzen kann?
Naja, wenn Alex Werle sagt, ab Montag geht die Arbeit los, dann würde ich raten, dass man die Saison auch mal kritisch hinterfragt. Also, dass man auch mal aufarbeitet, was nicht geklappt hat, bei allem Jubel, der heute herrscht. Und man muss ja sagen, da ist eine unfassbare Qualität in der Mannschaft. Wenn man den Kader jetzt in der Nationalmannschaft sieht, ist der halbe Kader vom VfB gefühlt. Aber, wie du schon sagst, Platz 9, Champions League, überhaupt nicht befriedigend. Also diese Saison wäre ohne den Pokalsieg sicherlich eine, die man sagen kann, das war keine gute, das war eher eine schlechte. Und ich glaube auch, dass Alex Werle selbst weiß, dass er da ab Montag eine knallharte Analyse machen muss, dass es mit den vielen guten Spielern nächstes Jahr wieder mal nach oben geht.
Alex, siehst du das auch so kritisch und so ja, der Bedarf nach harter Analyse so deutlich, wie das Alfred jetzt gerade formuliert hat?
Also wir analysieren ja immer nach der Saison. Wir haben tatsächlich auch schon analysiert und werden wir auch ein paar Dinge für die neue Saison anders gestalten, ist gar keine Frage. Aber mir ist schon nochmal wichtig, das immer in die Relation zu setzen, wo wir herkommen und was wir die nächsten Jahre noch vorhaben. Aber klar, wir haben 6 Heimspiele verloren mit immer einem Torunterschied. Und wenn man dann betrachtet, dass man das ein oder andere, sag jetzt mal Heidenheim, nenne ich mal Wolfsburg, Gladbach, St. Pauli, wenn wir dann 2-3 gewonnen hätten, dann hätten wir wirklich eine gute Chance gehabt, eben dann auch die Champions League zu erreichen. Und deswegen werden wir das natürlich analysieren, nochmal intensiver. Wir haben schon Teile analysiert. Und dennoch, wenn mir vor 2 Jahren jemand gesagt hätte, dass wir heute in der Champions League spielen, also beziehungsweise diese Saison in der Champions League gespielt haben, Platz 9 erreicht haben und Pokalsieger, dann hätte ich es unterschrieben. Und jeder hätte es unterschrieben. Deswegen, man muss es immer so ein bisschen in die Relation setzen. Aber selbstverständlich, und da hat er komplett recht, werden wir das natürlich auch nochmal im Detail analysieren, weil eins ist klar, wir haben schon auch wieder Ziele für die neue Saison.
Neven, und ist das aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung als Spieler nicht auch normal, dass man Relegation, dann Vizemeister, dass es dann so eine kleine Delle vielleicht gibt in der nächsten Saison, dass man sich erst an dieses neue Level gewöhnen muss als Spieler, als Mannschaft, als Team?
Ja, in vielerlei Hinsicht auch, glaube ich, bei der Mannschaft, die relativ jung ist, ist mal die erste Erfahrung von Misserfolg, die erste Erfahrung oder einer der ersten Erfahrungen von einem ganz großen Erfolg, damit umzugehen. Das wird nicht im Handbuch irgendwie mitgegeben, wenn man Jugendfußball spielt, sondern dann geht es immer ganz plötzlich weiter. Und jetzt in der neuen Saison wird es darum gehen, auch ne, die Teamdynamik, das auch mal sich anzuschauen. Manche Leute können vielleicht einen großen Kopf bekommen, das ist nicht unnormal. Wichtig ist, dass der Kern der Mannschaft das Ganze zusammenhält, weil das habe ich auch manchmal gesehen und erlebt. Und die guten Mannschaften haben es geschafft, immer wieder den Fokus auf das, was wertvoll ist, und das ist das Gemeinschaftliche, der gemeinschaftliche Erfolg in den Fokus zu setzen.
Was ja, glaube ich, auf jeden Fall wichtig ist beim VfB Stuttgart, dass so diese gesamte Struktur, Trainerteam und Management drüber, dass das alles konstant bleibt. Das war ja beim VfB auch lange Zeit anders. Alex, du hast gerade gesagt, ihr habt auch für die neue Saison Ziele. Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Was ist so eine Vorgabe? Es ist jetzt natürlich gerade die alte Saison erst vorbei mit diesem tollen Erfolg. Aber was ist so das, was man heute schon sagen kann, das ist so das, was wir uns vorstellen beim VfB Stuttgart?
Also ich werde jetzt sicherlich jetzt keine Tabellenplatzierung ausgeben, aber wir wollen auf jeden Fall wieder mehr Heimspiele gewinnen. Das ist, glaube ich, schon mal klar. Dann haben wir, wie gesagt, eine Europa League-Saison vor der Brust. Da kommen die Erfahrungswerte aus der Champions League in der Mehrfachbelastung dazu. Allein, wir hatten 15 Nationalspieler, die haben zum ersten Mal in ihrer Karriere eine Vierfachbelastung gehabt. Also das darf man auch nicht vergessen, da hat der Neven komplett recht. Das sind auch alles Erfahrungswerte, die wir dann jetzt mit in die neue Saison reinnehmen. Und ja, wir wollen am Ende eine gute Saison spielen, wieder den Fußball bieten, den wir die letzten Spiele auch gezeigt haben. Und dann schauen wir am Ende, was dabei rauskommt. Ich wollte auch nochmal herzliche Grüße an den Neven sagen. Wir kennen uns aus Köln, macht eine super Arbeit mit seiner Stiftung. Und natürlich auch an den Friedhelm. Friedhelm 2021 gegen Kiel, die Relegation im FC, super Typ. Und ja, ich finde es schade, dass er nicht weitermacht.
Ja, geht vielen so in Köln und nicht nur da. Danke dir auf jeden Fall, Alex. Grüße sind, glaube ich, bei Friedhelm auch angekommen. Der sitzt zu Hause und verfolgt die Sendung. Und nochmal ganz herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des DFB-Pokals 2025, dem VfB Stuttgart und der ganzen Truppe. Liebe Grüße nach Berlin, kommt sicher nach Stuttgart und feiert da ordentlich auf dem Schlossplatz. Dankeschön, Alex Werle.
Dankeschön.
Stefan, du verfolgst ja die Nationalmannschaft als unser Chefreporter und es ist ja vorhin schon mal so ein bisschen angeklungen, was für einen großen Anteil der VfB Stuttgart mittlerweile da in der Nationalmannschaft einnimmt und wie viele Spieler sie abstellen. Hast du erlebt in den letzten Jahren, dass sie schon gewachsen sind, die Jungs, mit ihren Erfolgen, dass sie einfach richtig bestimmende Spieler auch werden in der Nationalmannschaft teilweise?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der VfB hat aus den letzten 2 Jahren dahingehend profitiert, dass er eben wieder sexy geworden ist für Spieler. Sebastian Hoeneß ist ein absoluter Pull-Faktor, weil wenn man zu ihm geht oder auch zu den anderen Stuttgarter Verantwortlichen, weiß man, da werde ich gefördert und da habe ich auch tatsächlich die Chance, dass ich es in die Nationalmannschaft schaffe. Ob man jetzt immer, also Dennis Undav oder Max Mitterstedt sind ja keine absoluten Stammkräfte, die jedes Spiel 90 Minuten spielen, aber überhaupt wieder in den Dunstkreis der Nationalmannschaft zu kommen, sich da präsentieren zu können, da ist der VfB Stuttgart schon ein gutes Pflaster.
Und Heiko, du weißt ja als glühender Anhänger des BVB, dass Pokalsiege durchaus was auslösen können, ne?
Ja klar, das Erfolgserlebnis ist natürlich jetzt gut. Und was er ja gerade auch gesagt hat, damit ist die Saison, und das hat ja auch Alfred gesagt, nochmal gerettet worden. Ne? Das muss man einfach fairerweise sagen. Wenn du Neunter wirst, nachdem du vorher Vizemeister warst und kommst nicht in die Champions League, dann ist es keine gute Saison. Wenn du Pokalsieger wirst, ist es am Ende eine gute Saison. Du hast was zu feiern, du hast was zum Aufbauen. Aber was ich auch noch sagen wollte, ist, mir hat die Mannschaft gestern unglaublich gut gefallen nach dem Spiel. Da waren zwei oder drei, die sofort auch ungefragt in den Interviews erstmal Bielefeld gratuliert haben, die gesagt haben, die haben toll gespielt, die haben eine tolle Leistung gebracht und die haben uns wirklich gefordert. Und es waren alles sehr sympathische O-Töne. Und gerade, weil wir auch Woltemade schon angesprochen haben, wie der das alles erklärt hat, der hat noch zwei Stunden vorher geschlafen, der war völlig entspannt, hat dann seine Eltern weggeschickt, weil die ihn sonst nervös gemacht hätten. Das ist, glaube ich, ein wirklich guter Typ. Und wenn man sich dann die Bilder anguckt, wie die dann hinterher reingecrashed sind und die Pressekonferenz mit der Bierdusche gespottet haben, das konnte man auf den ersten Blick denken, da kommt eine A-Jugend. Das waren so viele junge Spieler und das Potenzial, was Stuttgart hat. Und die haben wirklich so viele nach vorne geholt in den letzten Jahren. Da kann man nur den Hut vorziehen.
Und wir kommen, da sehen wir die Bilder nochmal. Wir kommen nochmal zurück im Laufe dieser Sendung auf das Pokalspiel. Wollen natürlich auch über Bielefeld sprechen. Was die für eine Pokalrunde gespielt haben, das war ja unglaublich. Ja, ein Zweitligist und sonst nur Bundesligisten rausgehauen. Und auch im Pokalfinale, vorhin ist schon mal angesprochen worden, gab es einen Moment, da hätte man denken können, oh, die ziehen das vielleicht. Vielleicht hätte das Spiel da eine ganz andere Wendung bekommen. Und wir sprechen über Florian Wirtz. Hier in München waren sich, Kumbi, korrigier mich, alle eigentlich sicher, der kommt zum FCB. Aber kommt nicht so. Er hat sich anders entschieden. Ob man das verstehen kann oder nicht und was das heißt für den Fußball in Deutschland, wenn der beste Spieler offensichtlich die Bundesliga verlässt, das besprechen wir nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Also bis gleich. Willkommen zurück im Airport Hilton in München zum Stahlwerk Doppelpass nach dem DFB-Pokalfinale, auf das wir natürlich nochmal ausführlich zurückschauen werden. Hajo von Hadeln und Bernd haben uns hier ja gut unterhalten in der Pause und wir sind in unserer Runde zurück. Friedhelm Funkel ist uns zugeschaltet, später fürs Thema Köln kommen wir nochmal zu ihm zurück. Aber ich habe es Ihnen gesagt, meine Damen und Herren, wir wollen auf Florian Wirtz gucken. Ein begnadeter Fußballer, alle großen Mannschaften in Europa haben sich mit ihm beschäftigt. Der FC Bayern ganz intensiv und man war sich sicher, sehr sicher, er kommt nach München. Aber daraus wird nichts, Norman Soleder.
Die schlechte Nachricht lautet, Wirtz kommt nicht nach München. Und die noch schlechtere, Wirtz verlässt Deutschland. Und das bedeutet, die Absage von Wirtz tut den Bayern und der Bundesliga weh. Und schmerzt ganz bestimmt auch Uli Hoeneß, denn der Bayern-Patron hat sich persönlich um seinen Lieblingstransfer bemüht. Vater Wirtz war am Tegernsee zu Gast. Es hat alles nichts genutzt. Selbst Uli Hoeneß kann nicht mehr jeden Spieler vom FC Bayern überzeugen. Der FC Liverpool hatte bei Wirtz offensichtlich die besseren Argumente. Dafür hat der FC Bayern jetzt mutmaßlich etwas mehr Geld übrig, um zum Beispiel mit Jonathan Tah seine eigentlichen Baustellen in der Defensive zu bearbeiten. Zugegeben, nur ein kleiner Trost, denn der Fall Wirtz zeigt eines sehr deutlich. Die Transferperiode der Bayern beginnt mit einem Fehlschlag.
Das ist ohne Frage so. Stefan, du hast ja eigentlich immer so ein bisschen abgeraten, oder? Weil du Wirtz beim FC Bayern nicht so gesehen hast, in Kombination mit Musiala, oder was sind die Argumente aus deiner Sicht, die vielleicht ja auch die Argumente jetzt von Florian Wirtz selber waren?
wir haben ja oft darüber diskutiert. Ne? Musiala ist bei Bayern München, hat einen neuen Vertrag unterschrieben, spielt diese Zehnerrolle, also diese zentrale Rolle. Und das ist ja auch der Anspruch von Florian Wirtz. So, wie hätte das klappen können? Wahrscheinlich sehr schwierig. Und ich glaube, das war einfach ein Argument für Florian Wirtz nach dem Gespräch mit Arne Slot, dass er sich dafür entschieden hat, zu Liverpool zu gehen, aus dem einfachen Grund, weil er diese Position in Liverpool bekommt. Und das ist ja seine Position, wo er sich am wohlsten fühlt und von daher sportlich gesehen absolut nachvollziehbar. Und dass er die Entscheidung getroffen hat, tut mir leid, Bayern München, aber es ist die richtige Entscheidung für ihn, für seine Entwicklung.
Alfred, du hast geschrieben in einer Kolumne für die Bild-Zeitung, du würdest ihm abraten, sogar zum FC Bayern zu gehen. Das klingt ja noch deutlicher, als der Stefan das gesagt hat. Ja. Warum ist das deine Überzeugung?
Erstmal hat er auf mich gehört, glaube ich, oder?
Naja, ich weiß jetzt nicht. Also, vielleicht hat er eine eigene Meinung, ohne deine Unterstützung.
Stefan hat es ja schon gesagt. Ich habe auch sportliche Probleme gesehen. Ja. Musiala und Wirtz auf der 10 hätte einer mehr über außen kommen müssen. Das hat in der Nationalmannschaft schon manchmal nicht gut geklappt. Und ich glaube, wenn Wirtz hat sich gedacht, wenn ich das bin, möchte ich das wirklich. Das Zweite, was ich glaube, ist, dass wenn Wirtz gekommen wäre, hätte es in der Kabine möglicherweise ein paar Probleme gegeben. Es gibt ja jetzt ganz viele, die über 20 Millionen verdienen. Wirtz würde das auch tun. Andere sollen allerdings gekürzt werden. Wir haben den Fall Sané, der plötzlich nur noch die Hälfte verdienen soll. Und ich glaube, dass das auch Reibereien in der Kabine gegeben hätte oder zumindest Schwierigkeiten. Und, das finde ich toll von Florian Wirtz, er hat ja gesagt, er möchte raus aus der Komfortzone Leverkusen. Da wäre der FC Bayern und die Bundesliga sicherlich nur ein halber Schritt gewesen. Hm. Liverpool ist ein großer Schritt raus aus der Komfortzone. Ich glaube, für seine Entwicklung ist das viel, viel besser und deswegen habe ich das geschrieben.
Aber für die Bundesliga ist es ohne Zweifel schade, so einen Spieler nicht mehr Wochenende für Wochenende hier sehen zu können.
Ja,
ist
aber wir haben doch viele verloren. Haaland,
ja, eben.
Bellingham.
Eben.
Ja, Havertz.
Hättest du die nicht alle gerne in der Bundesliga noch?
Ja, aber dann kommen neue nach und neue, an denen wir uns freuen. Und das ist der Weg im Fußball. Wenn er sich jetzt so entscheidet. Ich bin ja froh, dass nach so vielen Wochen Diskussion, dass das jetzt ein Ende hat, er sich entschieden hat und die Entscheidung endgültig feststeht.
Aber noch ist natürlich der Vertrag zwischen Leverkusen und Liverpool oder die Vereinbarung nicht geschlossen. Da ist auch noch ein bisschen Arbeit zu tun. Also wir gehen davon aus, dass das alles klappt, dass Liverpool bereit ist, diese Summe, die da aufgerufen wird, diese 150 Millionen zu zahlen.
Du hast ja vor zwei Wochen hier in der Sendung gesagt.
Da kommst du wieder.
Nein, Stefan, Florian Wirtz geht zu Bayern München. Da habe ich gesagt, da bin ich mir nicht so sicher. Doch, Stefan, das stimmt. Das stand in der Bild-Zeitung auch noch. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt habe ich noch mehr Zweifel. Fakt, heute sitzen wir hier und was ist?
Bravo!
Nee.
Nein, du hast ja recht. Aber zu meiner Ehrenrettung, beim FC Bayern haben sie es auch alle geglaubt, dass er kommt, der Florian Wirtz, ne?
Das ist richtig. Nach allem, was wir gehört haben, waren sie sehr davon überzeugt, haben das quasi als Zusage wahrgenommen. Es gab ja dann auch die Berichte, es hätte die Zusage gegeben. Mhm. Es gab sogar Berichte, es hätte da Vorverträge gegeben. Aber letzten Endes haben sich die Bayern wohl etwas zu sicher gefühlt. Zwischendrin gab es auch nochmal, ja, da hat Papa Wirtz sich ein bisschen irritiert gezeigt, warum denn so viel öffentlich wird, warum davon die Rede ist, sein Sohn oder er hätten schon in München zugesagt. Da hat Herr Wirtz so ein bisschen einen Crashkurs im Haifischbecken Beraterbusiness bekommen. Und dieser ganze Deal hat ja immer mehr Player bekommen. Berater, die den Wirtz gerne beraten würden, Berater, die schon die Ersatzspieler für Florian Wirtz in Leverkusen parat haben und so weiter. Also das ist relativ sehr angewachsen und jetzt hat er sich entschieden.
Und wie man eben hört, das Angebot von Liverpool ist auch nicht vorgestern entstanden, sondern schon im Februar offensichtlich. Und da ist nichts rausgekommen. Schon als die Familie Wirtz nach England geflogen ist, nach Blackpool, dachten alle, jetzt geht er zu Pep, jetzt geht er zu Man City, aber er war bei Liverpool. Also das ist schon ein bisschen diskreter da gehandhabt worden in England, oder?
Ja, also jeder Club, der eine gewisse Größe hat, spielt natürlich auch mit besonderen Tricks in der Öffentlichkeit. Und solche Gerüchte und Spekulationen, die nutzen ja auch immer irgendjemanden etwas. Und wenn jetzt in der Zeitung steht, Der Florian Wirtz hat den Bayern schon zugesagt. Dann können die Bayern natürlich nach Leverkusen reisen. Herr Caro sagt, ich will 150 Millionen. Mhm. Und dann sagen die Bayern, nee, 120 Millionen. Und dann sagt er, nee, aber Manchester bietet doch 150 oder Liverpool. Und dann sagen die Bayern, ja, er will ja nur zu uns. Also dieses Gerücht, dass Florian Wirtz nur zu den Bayern will, hat den Bayern extrem geholfen. Mhm. Umgekehrt die Tatsache, dass Papa Wirtz da bei seinem Flug erwischt worden ist, hat den Leverkusenern wieder in der Öffentlichkeit geholfen. Also ein Spiel.
Wie ist das jetzt aufgenommen worden beim FC Bayern? Wir haben gesagt, das ist ein Fehlschlag in die Transferphase. Das ist es ja unzweifelhaft. Ist man da auch so, dass man sagt, oh, das ist richtig bitter? Oder gibt es auch Leute im Verein, die sagen, oh, so wie Stefan sagt, dann holen wir einen anderen und das geht ja auch mit dem Musiala und weiß ich nicht, ja, so wichtig wäre vielleicht gar nicht gewesen?
Man ist natürlich enttäuscht und man ist traurig. Man fängt jetzt nicht an sich selbst an zu zweifeln. Das wäre nicht mir, es an mir. Und man fängt auch nicht zu weinen an. Aber man ist schon, ja, man ist enttäuscht, dass man offenbar die Signale von Hans Wirtz da irgendwie falsch gedeutet hat und sich selber etwas weiter wähnte, als man dann tatsächlich war. Also Panik bricht nicht aus. Ich bin der Meinung, man kann die 150 Millionen oder wie viel es auch gewesen wären, auch anders nutzen. Aber man hat sich schon darauf vorbereitet. Man hat eben schon mal die Bataillone gesammelt, wie man dann in die Verhandlungen mit Leverkusen reingeht, Finanzierung mit
Adidas, Hilfe
von Adidas und so weiter. Vincent Kompany hatte sich auch schon Gedanken gemacht, ob er vielleicht 4-1-4-1 spielen lässt. Also da war schon einiges vorbereitet, dass man Florian Wirtz in Empfang nehmen kann.
Aber es gibt ja wahrscheinlich auch gute Argumente für Liverpool. Ist Liverpool reizvoller als Bayern?
Also für mich als Spieler, ich habe es auch mal versucht, nach England zu gehen, weil irgendwie die Liga ist ein bisschen härter. Da weint man nicht so schnell wie in der deutschen Liga. Tatsache. Und es hat bei mir leider nicht geklappt, aber es hat schon etwas. Also die Premier League, auch mit den Spielern, die da sind, die Mannschaften, auch wenn dann in der Champions League sie nicht den ganz großen Erfolg immer schaffen, ist es dann bis auf jetzt dieses Jahr natürlich, ist es in der Europa League, ist es interessant. Und ich finde es auch schön, dass deutsche Spieler mal ins Ausland gehen. Also wir haben ja das Paradebeispiel dieses Jahr gehabt von einem Toni Kroos, der dann auch den spanischen Fußball geprägt hat und zum Teil dann auch in der Nationalmannschaft diese Erfahrung einbringen konnte. Wäre ich Nationaltrainer, würde ich mich freuen, dass nicht alle Spieler in der gleichen Mannschaft spielen in Deutschland, sondern auch ein paar im Ausland. Und dahingehend finde ich das auch wertvoll für die Nationalmannschaft, vielleicht nicht so interessant für die Bundesliga. Ja. Aber die meisten Fußballfans, glaube ich, schauen ja nicht nur die eine Liga, sondern da blickt man gerne mal auf eine andere Liga zu.
Alfred, hat der FC Bayern aus deiner Sicht Strahlkraft verloren? Es war ja das erklärte Ziel, diesen Spieler nach München zu holen. Karl-Heinz Rummenigge hat das ausgegeben. Uli Hoeneß hat geträumt davon. Und eigentlich war es die Aufgabe dann für Max Eberl, das irgendwie umzusetzen. Und man hat das Gefühl eigentlich immer noch, wenn der FC Bayern wirklich will, dann kriegen sie das hin. Jetzt hat sich aber der Spieler anders entschieden.
Na ja, gut, das war früher so. Ich glaube, dass der FC Bayern schon lange nicht mehr so macht und der beste Spieler der Liga kommt nach München. Das ist, glaube ich, vorbei. Da ist die Konkurrenz vor allen Dingen in der Premier League zu groß geworden. Strahlkraft nicht verloren, also sowas kann passieren. Was natürlich wieder typisch Bayern war und was ihnen jetzt ein bisschen auf die Füße fällt, dass sie schon sehr großspurig das praktisch verkauft haben, dass der Wirtz, wenn er irgendwo hingeht, ohnehin nur zum FC Bayern kommen kann. Und wie gesagt, das ist heutzutage.
Sie haben so nicht öfter mal so ein bisschen frühzeitige Kommunikation gemacht. Auch bei Müller war es ja so ein bisschen verbockt von Max Eberl, der gesagt hat, es ist nur Formsache und dann nachher hat man sich doch getrennt. Ne?
Ja, wir sind ja schon länger, haben wir ja schon den Eindruck, dass die Kommunikation beim FC Bayern verbesserungswürdig ist. Und der Fall Wirtz zeigt es wieder. Der FC Liverpool, du hast es gesagt, zeigt ja, da hat man keinen Ton gehört. Und das Angebot soll ja angeblich schon vom
Februar habe ich gehört.
Februar soll schon sein. Kein Ton gehört. Und beim FC Bayern hat man jeden Tag was Neues gehört. Und das ist eben nicht so richtig gut.
Ja, aber offiziell so breitbeinig ist bei den Bayern gar keiner aufgetreten. Also Uli Hoeneß hat natürlich das immer so verkauft als Privatwunsch und hat einmal von 10% Wahrscheinlichkeit gesprochen. Also Max Eberl hat sich zum Beispiel gar nicht dazu geäußert in der Öffentlichkeit und so weiter. Also,
aber Kalle Rummenigge hat in Italien Interviews gegeben, wo er sagt, das muss der beste deutsche Spieler, müssen wir holen, das muss unser Ziel sein, es muss unsere Aufgabe sein.
Uli Hoeneß hat letzte Woche noch eine Medienschelte betrieben, hat gesagt, ihr spekuliert immer nur, wir kommen erst, wenn es Fakten gibt. Aber den Fakt, dass er nicht kommt, hat Uli Hoeneß auch nicht verkündet.
Aber vielleicht ist gerade das auch ein Grund gewesen für Wirtz, jetzt nicht, dass das durchgesickert ist, sondern, weil du gerade sagst, der beste deutsche Spieler muss bei Bayern München spielen. Vielleicht hat er auch den Ehrgeiz, mit Liverpool was Großes zu erreichen, was vielleicht viel schwieriger ist, weil die Premier League in der Spitze viel enger ist. Und jetzt mal ohne Scheiß, mit Bayern Meister werden ist ja nicht so wahnsinnig schwierig für einen Florian Wirtz. Die Herausforderung in Liverpool ist vielleicht eine viel größere. Abgesehen davon, dass wahrscheinlich die Stimmung im Stadion ein bisschen besser ist, auch wenn das der eine oder andere hier vielleicht nicht hören möchte. Aber ich kann absolut verstehen und ich finde das gut, wenn ein junger Spieler sagt, ich muss nicht in dieses in Anführungsstrichen gemachte Nest bei Bayern München, wo ich dann die nächsten 5 Jahre 4-mal auf sicher Meister werde und wahrscheinlich einmal die Champions League gewinne. Ich wage den Sprung nach Liverpool, da habe ich Chelsea, da habe ich Arsenal, da habe ich Man City. Da ist richtig was gebacken und das ist, Nirvan hat ja gesagt, eine unfassbar dynamische Liga und mir macht die Premier League unheimlich viel Spaß und Florian Wirtz wird da wunderbar reinpassen. Ja, und ins System bei Liverpool, weil die haben ja keinen Zehner seit Jahren nicht.
Genau, ne? Das ist der Punkt, das ist der Punkt. Liverpool ist sehr stark und doppelt gut besetzt über die Außenbahn. Das ist ja nicht seine Position. Du hast Mo Salah vorne und dahinter ist ein Vakuum und die soll er jetzt ausfüllen. Und von daher ist die Entscheidung richtig, rein sportlich gesehen, von Florian Wirtz. Das Problem bei Bayern München wäre doch gewesen, wie wird es funktionieren? Wir haben kurz darüber geredet, mit Musiala schiebt er auf die Außenbahn oder Wirtz über außen, wo er gar nicht hin will. Und wenn der Trainer dir in diesen Gesprächen, also Arne Slot, sagt, du wirst diese Position haben, dann hast du schon als Spieler so das Gefühl, ich spüre dieses Vertrauen, ich unterschreibe den Vertrag da aus diesen Gesprächen und das ist enorm wichtig für vor allen Dingen einen jungen Spieler. Also ich kann mich daran erinnern, als ich den Vertrag unterschrieben habe bei Bayern, ich habe ein Gespräch geführt mit Ottmar Hitzfeld und er hat gesagt, Stefan, ich will dich, ich brauche dich, du bist mein Führungsspieler und so weiter. Das hat schon gereicht, um diesen Vertrag zu unterschreiben. Das ist enorm wichtig und das war ja im Falle von Florian Wirtz, dass er sich jetzt für Liverpool entschieden
hat. Aber was du verdienst, hast du auch noch gefragt, oder?
Ich habe es ja schon mal gesagt, Alfred, nochmal für dich, ich mache das Ehrenamt.
Ah ja, also.
Heutzutage. Ja, heutzutage. Aber das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Ich glaube, dass das keine finanzielle Entscheidung war bei Wirtz zwischen Liverpool und Bayern, sondern das war wahrscheinlich eine Entscheidung, so wie du es gesagt hast, da sehe ich die bessere sportliche Perspektive, da ist das Konzept für mich klarer und eher auf mich zugeschnitten.
Und dieses Vertrauen.
Ja, absolut. Wir haben ja in unserer Frage der Woche gestellt, Fehler, ja, nein, und 64% haben trotz der Argumente, die hier gekommen sind, gesagt, ja, es ist ein Fehler von Florian Wirtz, nach Liverpool zu gehen und dem FC Bayern abzusagen. Jetzt wollen wir noch hören, was Sie am Dopafon gesagt haben.
Ich bin davon überzeugt, dass das für Florian Wirtz das Bessere ist, wenn er nicht zu Bayern geht. Ich glaube nicht, dass er da gut rauskommt. Da sind zu viele Einzelspieler dabei auf seinem Posten. Der soll ins Ausland gehen.
Ich finde es falsch, dass Florian Wirtz zu Liverpool geht. Es wäre besser, er würde in der Bundesliga bleiben und gerade beim FC Bayern noch etwas dazulernen. Mit 22 hat er dann später immer noch die Möglichkeit, zu einem großen Verein zu gehen.
Das war die absolut richtige Entscheidung. Florian Wirtz ist soweit, den nächsten Schritt zu gehen und ich finde es richtig, dass er den nicht in der Bundesliga geht. Bayern München hätte ihm nicht mehr die Perspektive bieten können. Er hat in Deutschland die Meisterschaft gewonnen, er ist Pokalsieger geworden und der Weg ins Ausland ist der richtige.
Ich bin der Meinung, dass es sehr gut ist, dass er nach Liverpool geht, weil er zu Bayern überhaupt nicht passt.
Soweit ein Ausschnitt aus dem Meinungsspektrum von Ihnen zu Hause. Vielen Dank für die Beteiligung wie immer. Und jetzt fragen wir uns natürlich, ändert das was an den noch offenen Personalien beim FC Bayern München? Was ist mit Leroy Sané zum Beispiel, dem man ein Angebot gemacht hat, zu deutlich verkürzten Bezügen zu verlängern? Der Spieler hat dann den Berater gewechselt und eine andere Dynamik ist reingekommen. Jetzt, wo man weiß, dass Wirtz nicht kommt, braucht man ihn vielleicht wieder mehr. Das und vieles mehr wollen wir besprechen.
Nach einem kurzen Moment, nämlich 89 Sekunden Hinweise von unserem Sportwettpartner, unser Exklusivspot, und dann sind wir gleich wieder zurück. Keine anderthalb Minuten, dann sprechen wir hier weiter über Leroy Sané. Da sind wir schon wieder bei uns in der Runde beim Stahlwerk Doppelpass, letzte Ausgabe vor der Sommerpause nach dem DFB-Pokalfinale. Und natürlich werden überall schon die Personalien besprochen für das neue Jahr. Besonders natürlich beim FC Bayern, da ist es lauter als anderswo. Gerade gesagt, Leroy Sané hat ja ein Angebot bekommen, ich glaube ungefähr zu halbierten Bezügen. Er hat das bisher nicht angenommen. Hat sich durch die Absage Wirtz da irgendwas verändert, Kumbi, an der Dynamik?
Es könnte sich natürlich was an der Dynamik ändern. Also ich habe ja vergangenen Sonntag im Innenhof des Rathauses eine kleine Auseinandersetzung gehabt mit Uli Hoeneß, weil ich nicht verstanden habe, warum man Leroy Sané so viel Zeit gibt, warum man so geduldig ist. Aber die Wahrheit ist, sie haben noch keinen Ersatz für Leroy Sané. Deswegen ist man da eben so nachsichtig. Und jetzt wächst natürlich durch die Absage von Florian Wirtz der Druck auf die Bayern nochmal ein Stück weit weiter. Da könnte es natürlich jetzt schon Bewegung geben, aber nichts, was jetzt völlig komplett neu auf dem Tisch ist. Also da haben sich die Bayern-Bosse zu Recht meines Erachtens schon weit genug hinausgelehnt aus dem Fenster und haben gesagt, es gibt nicht viel mehr als das, was auf dem Tisch liegt. Sonst macht man sich ja auch unglaubwürdig.
Weil du es gerade angesprochen hast, deine Auseinandersetzung mit Uli Hoeneß bei der Meisterfeier oder vor der Meisterfeier, als Hoeneß dann reinging, wollen wir es uns auch mal kurz anschauen. dieses Wortgefecht.
Wie lange wollen Sie denn noch warten, bis Leroy Sané sich entschieden hat?
Bis zum 1. August, wenn die Saison wieder losgeht.
Ist aber ungewöhnlich, dass das so lang ist.
Ja, was ihr immer für Theater macht, das ist doch nicht euer Problem, das ist unser Problem. Und wenn er sich entschieden hat, dann sagen wir es euch Bescheid.
Aber Sie geben doch zu, dass das...
Theater, das interessiert mich nicht, was ihr für ein Schmangert.
Aber Sie geben doch zu, dass es diesmal ziemlich lang dauert. Das... Herr Hoeneß, das war früher nicht so.
Das ist auch seine Entscheidung und dafür braucht er halt Zeit. Ich weiß gar nicht, das Theater, das ist nicht für euch wichtig, sondern für uns.
Oh, sorry.
Ja, er hat aber was Gutes gesagt. Ne? Ja. Das ist ja unser Problem. Und das ist auch ein Problem. Und da bin ich bei dir, Kombi.
Also
muss ich ganz ehrlich sagen, also das, solche Verträge, die schließt du doch schon vorher und die hätten schon geschlossen werden müssen. Und übrigens zu dem Thema noch mit dem Gehalt und jetzt noch mehr, ich würde nicht einen Euro drauflegen. Entweder er unterschreibt mit voller Überzeugung, weiter dieses Trikot zu tragen und diese Farben oder nicht, dann soll er gehen. Danke.
Also, aber, zur Erklärung, also ich mache den Job ja nicht, weil ich unbedingt irgendwie nervig sein will für große Fußballfunktionäre, sondern mich interessiert ja wirklich, was macht Leroy Sané so besonders, dass man dem so viel Zeit gibt, dass man da so geduldig ist. Und das ist eben Fakt, sie haben noch keinen Ersatz. Das ist der ganze Grund, sonst hätten sie ihm wahrscheinlich schon lange den
hätten Stuhl sie das Angebot zurückgezogen, ganz
oder? Da gab es ja auch schon das Beispiel mit Michael Ballack und so weiter, der zu lange gebraucht hat. Dann hat Karl-Heinz Rummenigge gesagt, Schluss aus und im Stadion ist Jubel ausgebrochen. Das haben sich die Bayern früher nicht so gefallen lassen. Das ist einfach Fakt und sie haben keinen Ersatz, deswegen müssen sie noch warten.
Aber Stefan, auch wenn du ehrenamtlich gearbeitet und gespielt hast, ne? Also es funktioniert ja manchmal auch so, Leroy Sané soll fast die Hälfte des Gehaltes gekürzt bekommen,
ja.
Weil oben zu viele sehr viel verdienen, soll er nur noch die Hälfte verdienen.
Ja.
Da ist es doch erlaubt, wenn er sagt, nee, das will ich jetzt nicht und ich höre mich erst.
Aber dann soll er das sagen, dann soll er sagen, nee, ich will das nicht, ich verlasse
den Verein. Hat er ja gesagt,
er hat aber abgelehnt.
Er hat das Angebot abgelehnt.
Ja, aber es liegt nach wie vor auf dem Tisch und er hat noch nicht unterschrieben.
Die bereiten sich
in ein paar Tagen auf die Club-WM vor.
Aber
der Verein muss doch wissen, wie es mit so einem Spieler weitergeht. Und übrigens bin ich der Meinung, wenn du sagst, 10 Millionen plus Boni, 3,5 oder 4, wie auch immer, dann gucken wir doch mal die letzten Jahre an, wie er performt hat. Hat er einmal über eine komplette Saison, nein, die letzten Wochen und Monate waren gut,
ja.
Das gebe ich zu. Aber doch nie über ein Jahr oder über zwei oder drei Jahre. Wenn das der Fall wäre, hätte er auch 18 oder 20 verdient.
Ich sage ja nur, dass hier... Ich sage ja nur, dass hier so der Eindruck entsteht, dass man den Spielern sowas hinlegt und sagt, friss oder stirb. Und dass jemand das Recht hat, am Anfang der Transferperiode, wir sind ja nicht irgendwann jetzt Ende, Mitte August, sich woanders umschaut, halte ich für völlig legitim, oder?
Ja, vor allen Dingen, ja, dass vor zwei Wochen der Berater gewechselt wird oder wie auch immer, das hat schon so einen komischen Geschmack, finde ich.
Der Vertrag also war ja fertig, der war ja zur Unterschrift ausverhandelt und so weiter. Ja,
und wir können uns an die Interviews erinnern von ihm, von Sané, das habe ich noch im Kopf, im Februar, März, unsere Familie fühlt sich wohl, es ist alles schön, wir fühlen uns wirklich wohl in München und es spricht ja nichts dagegen. Dann habe ich ein Problem damit, Alfred, dass wir im Ende Mai sind, die Saison ist vorbei und du sagst, ja, warum und wie auch immer. Also ein Verein sollte schon Planungssicherheit haben. Und ich finde auch nicht gut, was Uli gesagt hat, am 1. August, was ist denn das für ein Datum? Also, ja, also...
Das ist der Geburtstag meiner Mutter.
Ja. Es ist halt, das gibt doch für den Verein... Stand jetzt nicht wirklich ein gutes Bild, aber für Sané doch auch. Also wenn er sich jetzt entscheidet, einen Vertrag zu verlängern mit dieser Wiedergeschichte und die Saison fängt an und du hast ein Heimspiel und Sané kommt und hat dann vielleicht nicht gerade den Megalauf und die Körpersprache passt nicht, was passiert dann?
Leroy Sané hat ja so viel richtig gemacht. Er hat gesagt, ich verzichte auf Geld und ich fühle mich wohl in München. Genau. Und dann wurde alles bereitet.
Und Leistung gebracht.
Genau, und hat Leistung gebracht, das Allerwichtigste. So, und dann waren die Bayern endlich bereit, ihm ein Angebot hinzulegen. Und dann hat er überlegt und überlegt und überlegt. Und alle Beteiligten sind schon nervös geworden, was ist mit dem Leroy los. Und dann hat er eben kurz vor knapp nach dem Spiel in Leipzig dem Max Eberl gesagt, du, ich habe übrigens jetzt einen neuen Berater. Und hat da versucht, die ganzen Karten neu zu mischen. Und das ist natürlich bei aller Wertschätzung, die ich für den Sportler Leroy Sané habe, das war eine schwierige Aktion. Das hat vieles durcheinander gebracht und dass die Bayern jetzt sagen, Freund, wir haben jetzt so lange diskutiert mit deinem alten Berater, wir schnüren das Ganze nicht nochmal neu auf, ist auch aus Sicht der Bayern völlig legitim, weil es geht um Planungssicherheit und es geht darum auch mal, Max Eberl hat es gesagt, das soll ja nicht Mode machen. Also dann hat man am Ende ständig Spieler, die kurz vor der Unterschrift nochmal den Stift wegziehen und sagen...
Aber wir wissen doch, wie es dem Profifußball zugeht. Thomas Müller ist auch davon ausgegangen, dass er noch einen Jahresvertrag bekommt und da haben die Bayern gesagt, nein. Also,
bitte. Ja. Ne? Klar, Business ist Business. Also man muss jetzt nicht heiliger
Beidseitig
sein.
Aber.
Ja. Aber der Beraterwechsel ist ja nicht automatisch, bedeutet ja meiner Meinung nach nicht in erster Linie, dass der jetzt er mit den Bayern nochmal neu verhandelt. Ich sehe einen Beraterwechsel eigentlich immer als, guck du mal, ob du bessere Kontakte hast als mein alter Vertrag oder mein alter Vertragspartner. Jetzt sieh mal zu, klopf mal bei 3, 4 Vereinen in England an. Und das ist jetzt irgendwo auch legitim zu sagen, ich bin mit dem Bayern-Angebot eigentlich... Natürlich nicht top zufrieden, weil ich kriege weniger, aber wir fühlen uns wohl. Aber jetzt gucke ich noch, ob es vielleicht doch noch was anderes gibt. Und ansonsten habe ich das Ding von Bayern hier liegen. Die Frage ist einfach nur, wie lange? Oder sagen
wie lange
Sie
bleibt es da liegen?
Oder sagen Sie irgendwann, pass auf, du hast
jetzt noch eine Deadline. 1. August. Naja, Spaß beiseite. Also ich weiß jetzt auch nicht, wo dann der Berater-Wechsel liegt, aber am Ende sollten die sagen, noch eine Woche oder zwei und dann ist das Ding weg. Das ist gut für beide Seiten, damit das irgendwie Klarheit hat. Weil so, selbst wenn er in 3, 4 Wochen sich dann doch entscheidet, dafür zu unterzeichnen, ist schon ausreichend Druck von Fan-Vereinseite da, um so ein verbittertes Verhältnis aufzubauen in die neue Saison, dann bringt das wiederum nichts. Also das muss, glaube ich, da auch Klarheit haben von beiden Seiten.
Und Sané hat derzeit das Problem, dass die Vereine, die er sich vorstellen könnte, in London zum Beispiel, weil die auch ganz gut zu seinem Privatleben passen, dass die nicht wirklich zucken. Da wirft sich keiner in die Schlacht und sagt
ich höre eher was aus der Türkei oder so. Galatasaray wird mal wieder gespielt.
Ja. Aber das wäre finanziell ein Aufstieg. Da gibt es Nettogehälter. Das wäre aber sportlich natürlich ein Abstieg. Und die Entfernung nach London wäre noch ein bisschen größer. Also so wirklich die Vereine, die er sich vielleicht gewünscht hätte, wie Chelsea oder Arsenal, die zucken noch nicht so richtig.
Würdest du an Leroys Stelle in so eine Liga gehen, in die türkische Liga zum Beispiel? Oder
ich war sogar in der türkischen Liga.
Ja, du warst ja auch
nicht. Aber so würde ich in seiner Rolle, ich habe nicht das Talent wie er gehabt. Mich hat auch die Kultur interessiert. Ich weiß nicht, wie viel ihm
das glaube ich dir sogar, ja. Weil normal ist das eine Phrase von Fußballern.
Ja.
So, ich will mal eine neue Kultur kennenlernen und so weiter. Da geht es immer um
irgendwie ich auch mehr Geld.
3 Euro.
Was? Hast du ja gerade gesagt.
Ja gut, okay, jawohl. Hast du da deine Unterstützer da hinten platziert? Da ruft einer immer, wenn du was sagst.
Ja, genau.
Der ist aber schon wieder.
Der ist von Stefan aber KI gesteuert.
Ja, ganz genau. Okay, also machen wir einen Strich unter dieses Thema.
Ein Punkt vielleicht noch.
Gut, eins, schnell.
Man fragt sich ja, warum die Bayern so geizig sind und in Anführungszeichen und dem Leroy Sané nicht einfach das geben, was er haben will. Es liegt daran...
Also so ein Gehaltsvolumen sowieso schon vor sich herschieben, ja?
Ja, und also was man aus dem Verein hört, man ist der Meinung, dass diese guten Leistungen, die Stefan angesprochen hat, eher dazu die Beweis geliefert haben, dass er Druck braucht, um gut spielen zu können. Mhm. Und deswegen haben die Bayern gesagt, okay, es gibt eine dicke Leistungskomponente in dem Vertrag, weil wir den Eindruck haben, Leroy Sané braucht immer so ein bisschen einen Klaps hinten oder ein Lockmittel vorne, damit er gut spielt. Also es hat alles seine Gründe, warum man da härter ist als vielleicht gedacht.
Wir werden es uns anschauen und gucken mal, wie lange das noch dauert, bis da in dieser Personalie Klarheit herrscht. Machen jetzt eine kurze Unterbrechung und kommen dann zurück mit dem DFB-Pokalfinale nochmal. Bielefeld, toller Finalist, leider unterlegen gegen den VfB Stuttgart. Das muss man sagen, der VfB hat das Ding natürlich völlig verdient gewonnen. Gleich mehr hier im Stahlwerk Doppelpass. An diesem regnerischen Sonntag in München hier am Flughafen in Airport Hilton zum Stahlwerk Doppelpasser. Wenn es draußen regnet, dann kann man sich schön gemütlich machen vor dem Fernseher und den Stahlwerk Doppelpass schauen. Jetzt kam gerade eine offizielle Meldung rein von Real Madrid. Überraschung, Überraschung. Xabi Alonso wird neuer Trainer, ist jetzt gerade offiziell verkündet worden. Vertrag bis 28, Stefan.
Bist du dir sicher?
Ja, es ist nämlich nicht aus Hörensagen oder so, oder ich glaube oder ich fühle, sondern es hat Real Madrid gerade offiziell verkündet. Top-Schritt für ihn, Top-Schritt auch für Real?
Absolut, das war ja sein Traum, der ist jetzt in Erfüllung gegangen. Vieles ist ja darauf hinausgelaufen. Ich glaube, Leverkusen hat ihn trotzdem sehr, sehr viel zu verdanken, aber es ist zum richtigen Zeitpunkt auch der richtige Schritt für ihn, um sich eben weiterzuentwickeln. Er geht wieder in die Heimat, also viele Dinge, die zusammenpassen. Ich finde das gut, ja.
Und bei Leverkusen sieht es so aus, als ob es Erik ten Hag wird, der in Manchester bei United nicht so erfolgreich gearbeitet, hier auch schon mal in München war, ne?
Ja,
und dann bei Ajax gut gearbeitet
bei
hat.
Bei Manchester United arbeitet zurzeit niemand erfolgreich, weil sie ja seit Jahren in der Krise sind. Aber ich kann ihn auch nicht sehr beurteilen. Aber ich glaube, dass Leverkusen... Geld haben sie ja eh schon durch
das kommt noch Bayer was dazu,
ja. Und jetzt haben sie noch durch Wirtz doch mal zumindest über 100 Millionen. Also ich kann mir vorstellen, weil die auch sehr ruhig arbeiten, dass da Simon Rolfes und alle anderen, glaube ich, wieder eine sehr schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen.
Kommen wir vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen drauf. Sind ja doch jetzt eine ganze Menge Abgänge. Ja. Xabi Alonso, der Trainer, Wirtz wird gehen, Tah aller Voraussicht nach München, Frimpong, Liverpool. Also da ist schon... bricht schon ein bisschen was weg, aber du hast es gesagt, sie haben es ja in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass sie auch solche Abgänge ganz gut kompensieren und auffangen können, aber wir wollen jetzt nochmal auf das Pokalfinale schauen. Arminia Bielefeld hat ja eine Wahnsinnsrunde gespielt. Erste Runde, Erstligist, dann Zweitligist, dann vier Erstligisten rausgehauen, aber der letzte Erstligist im Finale, der war dann einfach doch ein bisschen zu stark. Steffen Bohleber mit dem Blick auf das Pokalfinale von gestern Abend. Pokalsieger VfB Stuttgart.
Berlin in Schwabenhand. Der VfB am Gipfel. Pokalsieger. Der Pott ist nach 28 Jahren wieder im Ländle. Die Unwägbarkeiten einer holprigen Spielzeit, die nur auf Platz 9 endete, sind vergessen. Der goldene Abschluss überstrahlt alles. Stuttgart krönt eine schwierige Saison. Am Neckar wird nun schon im zweiten Jahr nacheinander Spitzenfußball geboten. Der Beweis ist erbracht, die Philosophie von Sebastian Hoeneß ist titelreif. Und er hat mit Nick Woltemade das aktuell vielversprechendste deutsche Sturmtalent zum Nationalspieler geformt. Nun ist Hoeneß endgültig ein Top-Trainer. Die Familiendynastie hat ihren dritten Pokalsieger nach Papa Dieter und Onkel Uli. Und der VfB hat die Gewissheit, dass man kommende Saison doch europäisch spielt. Was für ein Aufstieg. Vor zwei Jahren über die Relegation gerade noch dem Abstieg entronnen, dann Vizemeister und Champions League-Teilnehmer und in der Folgesaison Pokalsieger. Hut ab vor dieser Erfolgsgeschichte. Was ist noch alles möglich für diesen VfB?
Was meinst du, Stefan? Was ist da drin? Wir haben es ja mit Alex Werle auch schon ein bisschen besprochen.
Ja, genau. Also sie hatten ja diese kleine Delle, aber das ist ja völlig normal für so ein junges Team eben.
Aber wenn man überlegt, wo sie herkommen, Relegation, Vizemeister, Champions League gespielt. Ich glaube, dass sie jetzt gut aufgehoben sind in der Europa League, muss ich sagen. Mhm. Das ist der Wettbewerb, wo ich ihnen auch viel zutraue. Und sie werden mit Sicherheit den Anspruch haben, in der Bundesliga auch wieder irgendwie in die Nähe der internationalen Plätze zu kommen. Aber das müsste möglich sein, weil die Mehreinnahmen jetzt durch die Euroleague oder Hans-Beckenbauer Cup, der noch gespielt wird, gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, die Mannschaft nochmal zu verbessern.
Heiko, hast du dir dieses absolute Märchen Bielefeld gewünscht, dass sie auch den Cup holen und dann auch international spielen als jetzt gerade in die Zweitliga aufgestiegene Mannschaft?
Da ich ja wusste, dass es Bielefeld gibt und ich Bielefeld mag, hätte ich denen das wirklich gegönnt. Und ich komme ja nun mal aus der Nähe, also zumindest aus Nordrhein-Westfalen. Und alleine, dass die diesen Hermann, dieses Denkmal da mit einem riesen Trikot eingepackt haben, dieses Ding ist 58 Meter hoch und da ist ein riesen Trikot. Und die Radiosender bei uns im Ruhrgebiet, da ging es nur um Bielefeld. Und ich hätte denen das wirklich gegönnt, weil es auch eine sympathische Mannschaft ist und ein unfassbar sympathischer Trainer. Ich habe irgendwo gelesen, wenn der zum Stadion fährt und sieht Fans, die nimmt er dann mit zum Stadion, wenn er am Bahnhof vorbeifährt, und er findet das ganz normal. Also das ist ein wirklich guter Typ, und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, die Stuttgarter haben das auch gewürdigt, und das kann man gar nicht oft genug sagen, was Bielefeld für eine geile Saison gespielt hat und die Fans und was die da veranstaltet haben, das war ganz, ganz großes Kino.
Ja, fand ich auch, auf jeden Fall. Ja, da ist der Applaus mehr als verdient. Mitch Kniert, der angesprochene Trainer, der hat ja auch eine bewegte Vergangenheit, viele Jobs schon machen müssen, um irgendwie so über Wasser zu bleiben. Du lebst ja in Berlin, Alfred, hast diese Invasion nach Berlin miterlebt. 100.000 Bielefelder waren da, die haben auch eine tolle Kampagne gefahren. Wie war der Claim da nochmal? Irgendwie keiner, wer ist Stuttgart, gibt es nicht?
Naja, eine sehr gute Image-Kampagne für Bielefeld gemacht. Da muss es gerade auch, das heißt ja immer, Bielefeld gibt es gar nicht.
Ja, ja.
Die haben dann so gemacht, Stuttgart gibt es gar nicht und so weiter. Also das war schon sehr gut. Und das Pokalfinale hat ja nicht nur das Spiel als großen Reiz, sondern auch den Tag.
Ja.
Wenn es friedlich ist, was meistens der Fall ist. Und die Bielefelder waren am Alexanderplatz, unglaublich viele.
Die Stuttgarter waren am Breitscheidplatz.
Am Breitscheidplatz, aber es waren so viele Bielefelder, dass klar war, dass sie nicht ins Stadion passen. Es waren also ganz viele da, die gar keine Karten hatten. Die haben einfach eine ganze Nacht auch eine Party gemacht und sehr friedlich, ganz toll.
Ganz großartig, und auch die Spieler werden natürlich irgendwann, wenn die Enttäuschung dieses verlorenen Finales vorbei ist, einfach zurückschauen auf eine Wahnsinns-Pokalrunde, und wir haben ein paar Reaktionen von den Bielefeldern gestern gesammelt.
Tut auf einer Seite weh, auf der anderen Seite, finde ich, können wir unfassbar stolz auf uns sein. Jeder Einzelne kann ins Spiel gucken und kann sagen, ich habe Fußball Deutschland so ein bisschen glücklich gemacht.
Ja, kann man eigentlich gar nicht beschreiben, wenn man sieht, wie viele Menschen im Stadion waren, ich glaube auch außerhalb oder auch in Bielefeld. Es ist einfach ein geiler Club, dann sieht man einfach, wie groß Bielefeld ist, und klar können wir stolz auf uns sein, dass wir aufgestiegen sind, aber wir wollten heute trotzdem Pokal holen, das haben wir leider nicht geschafft, aber schlussendlich glaube ich, morgen, wenn wir dann am Rathaus feiern, können wir trotzdem stolz auf uns sein, aber heute ist natürlich die Trauer ein bisschen größer.
Ja, wir können wirklich nur gratulieren, Arminia Bielefeld, zu dieser Pokalrunde. Das war großartig, und das wird am Rathaus sicherlich gewürdigt werden, und dann geht es wahrscheinlich wieder ins Café Europa. Und dann wird da ordentlich gefeiert. Und wenn wir aufs Spiel schauen, Stefan, die sind ja richtig gut reingestartet in dieses Pokalfinale, hatten eine Mega-Chance in der 12. Minute. Wenn das Ding reingeht, und der muss ja eigentlich rein, dann kann es ganz anders laufen?
Ja, natürlich kann es dann anders laufen, weil dann fängt das ja im Kopf der Stuttgarter an zu arbeiten. Das war eine hundertprozentige Chance. Die musst du halt machen. Du weißt natürlich als Bielefeld, dass du nicht 4, 5 hundertprozentige bekommst, sondern genau diese eine beim Spielstand von 0-0. Und die lässt du liegen. Das tut echt weh. Aber danach, muss man denn auch sagen, hat sich Stuttgart kurz geschüttelt. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Partie auch völlig verdient. Auch wo sie die 2 noch kriegen hinten raus, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass das noch kippen könnte.
Es war dann relativ schnell entschieden. Wollen wir gerade auch die Tore vom VfB in der ersten Hälfte uns noch gemeinsam anschauen. Stefan Woltemade, wir haben es ein paar Mal schon gesehen, aber letztlich machen es die Bielefelder dem VfB da auch ein bisschen zu einfach. Ne?
Das ist es ja. Das waren ja diese individuellen Fehler, die sie dann gemacht haben. Na, hier bei diesem, ja, und das sieht natürlich Stiller überragend, dass er den da durchsteckt für Woltemade.
Aber das sind diese kleinen Fehler, die dann gegen einen Bundesligist eben nicht in der dritten oder vielleicht auch nicht in der zweiten, aber gegen einen Bundesligist kriegst du sie dann drauf. Also das war ja dennoch extrem, aber dem zweiten und bei dem dritten die Fehler, die gemacht wurden. Aber sie können trotzdem stolz sein.
Total. Also das ist die Zeitlupe vom ersten Tor und dann würde ich sagen, gucken wir auch direkt dann auf das zweite. Enzo Mio in der 22. Minute und schon da hatte man dann das Gefühl, das wird nichts werden für Bielefeld, so ging es zumindest mir. Genau. Auch da eigentlich ein Befreiungsschlag und dann, ja das darf nicht passieren.
Nein,
ne?
Das darf natürlich nicht passieren, vor allen Dingen nicht bei dem Spielstand. Du musst eine Absicherung haben, war ein Missverständnis zwischen den Defensiven, schlechte Staffelungen. Also da kam denn auch einiges zusammen und ich glaube, da haben die Bielefelder schon gedacht, oh, das kann auch richtig böse werden.
Ja, total. Also da gucken wir nochmal drauf. Also da sind sie sich, glaube ich, einfach nicht einig.
Ja, aber da muss ja ein klares Kommando kommen. Klar. Zu dem oder von dem, der zum Ball geht. Ja, da, wie gesagt, Undorf macht das natürlich dann
macht
auch noch
er gut, ne?
Dass er den querlegt, ne? Uneigennützig. Aber du kannst nicht 50 Meter allein aufs Tor zu laufen.
Das waren vielleicht Ehrenamtliche.
Das kann sein.
Das kann sein. Ja, ja und nee, dann das noch das, nicht, das dritte neben. Das hast du ja dann gesehen, ne? Das dritte hast du gesagt, da
Als ich eingeschaltet habe, stand es schon 3-0.
Okay,
aber heute Morgen beim Frühstück habe ich es gesehen.
Okay, also macht dann Dennis Undaf, der langsam wieder, finde ich, in Form kommt, jetzt auch wieder bei der Nationalmannschaft dabei ist. Mhm. Neben, was sind seine Stärken? Auch in der Szene.
Ich glaube, dass er eiskalt ist. Also er weiß, was zu tun ist. Er weiß, seinen Körper gut einzusetzen, also ist physisch. Und ist auch nicht eigensinnig. Das macht, das zeigt er auch schon beim Tor davor. Sorry, ich habe mich halt das andere Tor
ja,
bezogen.
Doch, aber er macht einfach. Davor hat er
gut abgegeben und er spielt den Ball nicht zu fest. Er versucht nicht, den Winkel zu erwischen. Er versucht, nichts Besonderes zu machen. Und ja, wer einfach den Ball ins Tor schießt,
der ist ein guter Stürmer.
Ich glaube, für Undaf ist es wichtig, dass er den Woltemar da vorne drin hat. So wie im letzten Jahr Gerassi, da hat er dann wirklich seine Stärken ausspielen können. Das hatte er eine Zeit lang nicht. Dann kam Woltemar und er ist ja kein Stürmer in diesem Sinne, so ein Neuner, sondern einer, der sich auch dahinter bewegt. Und
genau.
Wir haben das Spiel ja zusammengeguckt und ab der 80. glaube ich, war im Mittelfeld rechts, hat er sich reingeschoben, weil Demirovic noch reinkam. Das ist auch eine Stärke wieder. Also er war in so einem Loch drin, das muss man schon sagen, aber er hat sich da rausgekämpft, dass er Qualitäten hat, das steht ja außer Frage.
Gibt ja die Diskussion, hat auch Christian Heidel ein bisschen natürlich mit angestoßen, warum Julian Nagelsmann jetzt Johnny Burkhardt nicht nominiert hat für die zwei Spiele im Final Four der Nations League. Er ist sicherlich der erfolgreichere gewesen in dieser Saison. Wir haben auch hier nochmal die Aussage von Christian Heidel. Durchaus verständlich, dass er da für seinen Spieler in die Bresche springt. Ist es für dich aus Julian Nagelsmanns Sicht trotzdem verständlich, Stefan?
Ja, wir können mal Alfred fragen.
Also Alfred, wie siehst du das hier? Das ist der Vergleich.
Alfred 18 hat schon
zu 9 Tore.
Gerade da. Also ich kann es verstehen, dass man darf nicht vergessen, dass Johnny Burkhardt der erfolgreichste deutsche
Torschütze ist,
Stürmer
ja?
in der Bundesliga ist. Und ich glaube, dass das der Vergleich gar nicht mit Woltemar ist, sondern ich habe mich sehr gewundert, dass
Undaf oder was? Oder?
Nein,
oder
wen meinst du? West Ham.
Ach so, Füllkrug.
Füllkrug.
Ja.
Dass Niklas Füllkrug dabei ist, der ja wirklich eine Saison mit vielen Verletzungen jetzt auch kaum gespielt hat, dass der wieder dabei ist und Johnny Burkhardt nicht. Hat mich schon gewundert, also ich kann die Verärgerung in Mainz da schon verstehen.
Wobei Julian Nagelsmann bei den Kollegen von Sky gestern im Rahmen des Pokalfinales gesagt hat, Johnny Burkhardt ist weiter im Fokus und erkennt seine Rolle und hat bei uns nicht so die Top-Performance gebracht. Wie siehst du es als Nationalmannschaftsreporter? Ist es okay, dass Undaf und Füllkrug wieder dabei sind und der beste deutsche Torschütze der abgelaufenen Saison nicht?
Ja, ich war ja bei den Spielen gegen Italien in Mailand und Dortmund und da war es tatsächlich so, dass Johnny Burkhardt jetzt kein Feuerwerk abgebrannt hat, hat es da schwer gehabt, aber solche Nominierungen bedeuten ja nichts und so hat es ja auch der Bundestrainer gesagt,
es ist nicht
dass
das
man
aus.
Auch immer und ewig raus ist. Gerade Julian Nagelsmann hat ja bewiesen mit so Leuten wie Leon Goretzka, dass er die Leute immer noch auf dem Schirm hat.
Auch gibt, ne?
Es gibt den Weg zurück und Johnny Burkhardt ist jung genug, der wird noch einige Länderspiele machen, glaube ich.
Dann kehren wir zurück zum DFB-Pokalfinale und gucken auf das vierte Tor des VfB. Wieder Enzo Mio, 66. Minute. Hat er, glaube ich, ein bisschen Glück, dass der Ball dann beim Abschluss noch leicht abgefälscht wird. Dennoch hier Woltemade verliert den Ball und dann ist halt der Ball gleich wieder weg in der gefährlichen Zone. Und das ist schon auch von den Bielefeldern, Stefan, schon viel Mithilfe gewesen, ne?
Ja, das ist jetzt das vierte, das soll ja jetzt nicht entscheiden, aber am Anfang waren halt die Fehler, die eiskalt bestraft wurden. Macht er gut, hat ein tolles Spiel gemacht, überhaupt keine Frage. Wichtig.
Hat nur nicht gesehen, dass da so eine kleine Schnur gespannt ist?
Naja, Hauptsache er hat das andere gesehen, wo es vorsteht, das ist viel wichtiger. Wichtig war auch, dass Angelo Stiller zurückkam. Ne? War ja verletzt, hat einen Bänderriss, kam dann relativ schnell zurück. Das war schon wieder ein ganz entscheidender Moment für Stuttgart, ja, mit seinen Vorlagen und mit dem Rhythmus, den er da bestimmt hat. Ja, das war alles, was ich zu sagen habe.
Ist das einer, für die Bayern das Geld ausgeben könnten, dass sie jetzt Stiller? Ist das einer, für die Bayern das Geld ausgeben könnten, dass sie jetzt sparen beim Wirtz?
Ja, bitter ist ja, Bayern hatte ihn ja.
Der kommt ja aus dem Campus.
Das tut ihm richtig weh. Das tut ihm richtig weh.
Da hieß es ja auch mal, das darf uns nie mehr passieren, dass so ein Spieler dann weggeht und zwar so weggeht, dass es keine Rückkaufoptionen und andere Sachen gibt. Jetzt gucken wir noch auf das erste Tor der Bielefelder. Neben toll gemachtes Tor von Kania macht er wirklich gut den Abschluss, ist ja gerade erst vorher kurz reingekommen. Aber was mich eigentlich interessiert ist, du hast ja auch DFB-Pokalfinale gespielt, nicht immer gewonnen, aber einmal auch gewonnen. Wenn du jetzt als Drittligist, der zwar in die zweite Liga gerade aufgestiegen ist, wenn du da hinkommst, wie viel Wucht hat dieses Spiel, dieses Stadion, diese ganze Atmosphäre in der Stadt, wenn du das nicht so gewohnt bist, wie jetzt eben Spieler von Borussia Dortmund oder vielleicht vom VfB Stuttgart?
Ja, ich glaube, das ist immens und vor allem auch die Anspielung auf was in der Stadt passiert. Man kennt Auswärtsspiele, gut, die waren vielleicht jetzt noch nicht im Olympiastadion, was ja auch ein prächtiges Ding ist, aber zu sehen, das ist mehr als ein Spiel. Das weiß man schon natürlich, aber die Fans, die machen da auch eine besondere Atmosphäre und das spürt man schon als Spieler. Was leider traurig war, das sieht man in vielen der Gegentore oder der Tore von Stuttgart, ist, dass sie sehr nervös waren, also den Gegner wirklich eingeladen haben zu den Toren. Und das ist ein bisschen schade gewesen, aber ja, das passiert, wenn manchmal der Druck dann doch zu hoch ist und man vielleicht versucht, nochmal einen kleinen Pass zu spielen, anstatt sich eine Sicherheit woanders herzuholen. Natürlich, wenn das Tor in der ersten oder in den ersten 10 Minuten von Bielefeld fällt, vielleicht hätte das denen Sicherheit gegeben, um dann ohne diese großen Fehler zu spielen. Aber das war leider zu viel davon, ein bisschen zu viel Druck. Aber die waren so sympathisch bei dem Nachinterview, das wir jetzt gerade gesehen haben. Ich kann denen auch nur wirklich von Herzen alles Gute wünschen. Und ich hoffe, dass sie dann auch spätestens nach dem ersten guten Lied in der Afterparty auch wieder zu sich gefunden haben und einen schönen Abend hatten.
Und die haben ja ähnlich wie der Gegner ein bisschen weiter oben. Auch die wären ja fast in die vierte Liga, also in die Regionalliga abgestiegen und kniert raus, Rufe gab es alles Anfang des Jahres und was die da noch gemacht haben, die waren Siebter oder Achter in der dritten Liga, jetzt den Aufstieg, Pokalfinale, ist mega. Das zweite Tor für Bielefeld schießt ein Stuttgarter, auch das schauen wir uns noch an, weil es irgendwie kurios ist. Joscha Wagnermann, 85. Minute, Eigentor. Ja, shit happens, oder?
Ja.
Danke, Stefan, für diese tiefen Analyse.
Ja, aber diese Einigkeit zwischen euch ist schön.
Ja, es ist schön. Wir gehen harmonisch aus dieser Saison. Das gefällt mir auch gut. Ja.
So sicher bin ich mir noch nicht.
Also. Nee, na gut, wir haben noch ein bisschen Sendung vor uns. Was uns auch gefallen hat, waren Bilder nach Ende des Spiels. Woltemade auch irgendwie ein paar Worte findet für die Gegner. Du hast es angesprochen, Alfred. Stimmung in der Stadt, super. Friedlich, ein großes Fußballfest und auch der Umgang auf dem Feld. Also so kann man sich das für die Zukunft immer wieder vorstellen, oder?
Ja, ist natürlich bei anderen Paarungen möglicherweise ein bisschen brisanter als das jetzt. Aber das war schon wirklich ein Fußballfest.
Ja.
Bayern Traum für alle Traditionalisten. Also ein alter Club, ein alter Traditionsclub aus der dritten Liga gegen einen ebenfalls Traditionsclub, den jetzt nicht allzu viele so unsympathisch finden, außer man kommt aus Baden. Das hatte viel.
Wir haben hier ein paar KSC-Fans vorhin gesehen, aber ich glaube, die sind ganz verträglich. Ja, nee. Hast du recht. Und das war wirklich sehr, sehr schön. Was auch schön war, waren die Bilder, als Dieter Hoeneß
seinen Sohn Sebastian Hoeneß in den Arm nimmt und ihn herzt, nachdem der Sohn als Trainer nach ihm, Dieter ja als Spieler, Uli als Spieler, der dritte Hoeneß ist, der Pokalsieger wird. Ich finde sowas herrlich, Stefan, du auch?
Ja. Ja, natürlich.
Weißt du was, du?
Ja, aber du stellst ja auch manchmal eine Frage, wo ich gar nicht anders antworten kann.
Ja, aber natürlich, du gibst manchmal auch Antworten, weißt du?
Ja, natürlich sind
das und da tue ich auch so, als hättest du was Gutes gesagt. Du musst auch mal mit einer nicht so starken Frage von mir gut umgehen.
Ich gebe jetzt für dieses ganz kurze...
Ja, jeden Sonntag.
Für das ganz kurze Ja von dir werfe ich 2 Euro rein. Ja,
zwei reichen nicht, du musst immer 3 reinwerfen.
Aber, weil das war ja für keine Phrase. Das war ja
komm, ich lege nur eine.
Okay. Ich meinte das ja, weil das Ja ja nur 2 Buchstaben. Ne? Der Stefan ist ja heute Minimalist.
Absoluter Minimalist.
Wäre lustig gewesen, wenn er einfach Nein gesagt hätte. Er findet die Bilder nicht schön.
Für die Familie Hoeneß hatte das schon viel gestern auch. Ne? Also 3 aus einer Familie den Pokal holen. Sebastian ist ja in Berlin geboren. Ein paar Tage später, nachdem sein Vater mit dem Turban das Tor gemacht hat. Und das ist für Hoeneß, glaube ich, schon ein großer Tag gewesen, Stefan, oder?
Ja, Stefan, siehst du?
Ja.
So wäre die richtige Antwort gegangen.
Nein, aber das Drumherum war auch schön. Ich fand hinterher auch diese Geschichte mit dem Stadion, mit der Beleuchtung des Stadions, mit diesen Drohnen, mit dem Pokal. Das war was anderes. Ich bin kein großer Fan von Feuerwerken, aber diese Drohnengeschichte fand ich sehr angenehm. Sehr schön.
Und das war
ein schöner Rahmen.
Oder?
Ja, das lag aber an dem Fernseher auf deinem Zimmer, wo wir geschaut haben. Glaube ich. Ja, also jetzt ernsthaft wieder zurück. Wir wollen nämlich noch hören, was Sebastian Hoeneß sagt zu den Gratulationen seines Vaters und zur Bedeutung für ihn und für die Familie Hoeneß, Pokalsieger als Trainer des VfB Stuttgart.
Natürlich ist es was ganz Besonderes. Alles, was jetzt hier gerade passiert, kann ich nicht wirklich begreifen. Aber natürlich wurde ich auch wirklich emotional, als ich dann meine eigene Familie gesehen habe, meine Eltern gesehen habe, meinen Bruder gesehen habe mit seiner Familie. Sehr viele Freunde sind natürlich heute da. In so einem Setting den ersten großen Titel zu gewinnen, was Schöneres kann man sich nicht ausmalen. Und deswegen fehlen mir die Worte. Es gibt keine Worte, die das wirklich beschreiben können, was dieser Sieg am Ende für uns alle bedeutet.
Ja, wirklich, wirklich schön. Ein paar Perspektiven aus dem Spiel haben wir noch, nämlich die Bilder, die Christian Dingert, der Schiri, selbst aufgenommen hat, die Refcam. Das ist teilweise echt spektakulär, muss man sagen. Gerade dann die großen Chancen am Anfang, auch das erste Tor. Ist das eine Perspektive, die du gerne öfter sehen würdest, Stefan?
Habe ich ja gehabt als Spieler.
Ja, aber nicht als Schiri.
Nicht als Schiri, das ist wohl wahr. Aber ich glaube, die Zuschauer feiern das einfach mal, wirklich so nah dran zu sein bei solchen entscheidenden Szenen. Das ist ja so, wie der Fußball da gespielt wird. Ne? Und ich glaube, für die Zuschauer ist das auf jeden Fall ein Mehrwert.
Ja, und gestern haben sie es ja viel auch in die Live-Übertragung schon reingeschnitten. Also das war sicher ein Schritt nach vorne. Bin gespannt, wie viel wir davon in der neuen Saison sehen werden. Soweit also dieser kurze Ausblick. Während wir da hinter uns auf der Wand noch sehen, wie Stuttgart dann das 2:0 schießt und der Schiri relativ gut hinterherkommt, Christian Dingert, freuen wir uns, dass Ruth Hofmann mittlerweile hier in München angekommen ist. Hallo Ruth!
Das war nicht leicht, heute hierher zu kommen aus Berlin. Ich habe es geschafft. Ihr habt die Eindrücke gerade schon aus dem Stadion gezeigt. Ich war vor Ort, habe dann noch auf der Meisterfeier für den VfB moderiert, aber dann heute Morgen ging nichts mehr mit dem Flieger. Ihr habt das hier, glaube ich, erklärt und jetzt bin ich noch rübergeflitzt und kann noch ein bisschen mitmischen.
Respekt für deinen Einsatz, wirklich toll. Und gleich geht's los und zwar mit einem Gewinnspiel. Es gibt, liebe Zuschauer, jetzt noch 50.000 Euro, ein Knallergehalt zu gewinnen, das Ihnen präsentiert wird von König Solutions, Ihr Ansprechpartner für SAP Transformationsprojekte. Und jetzt wird es wieder
ist das nicht schön?
Gefährlich.
Ist das nicht schön, dass ich hier gleich fürs Geld zuständig bin, oder? Ich komme und der Geldkoffer kommt auch. 50.000 Euro, 01379700 ist die Nummer oder eine SMS mit Knaller an die 40400. Das ist doch mal ein Empfang hier. Also viel Erfolg. Unbedingt gleich mitmachen.
beim Stahlwerk-Doppelpass aus München. Wir kommen gleich zum Thema 1. FC Köln. Sprechen mit Friedhelm Funkel, der uns zugeschaltet sein wird. Aber Sie wissen das ja, wir sammeln das ganze Jahr Geld hier. Unserem Phrasenschwein und bei der Weißen Weste und haben Partner dazu. Und die Weiße Weste erklärt uns jetzt nochmal die Route und was da am Ende reingekommen ist und vor allem, wer gewinnt.
Da sind wir wieder bei mir richtig mit dem Geld heute, ne? Ja. Ich habe die Zahlen dabei. RB Leipzig ist ja nicht ganz zufrieden mit dieser Saison, hat es nicht ins europäische Geschäft geschafft, aber der Keeper Peter Gulaschi hat wieder abgeräumt in der Rubrik Weiße Weste. 14 Mal hat er zu Null gespielt, das heißt, er bekommt 7.500 Euro von Schöner Wohnen Polarweiß für den guten Zweck und er ist da wirklich schon Spitzenreiter, denn er gewinnt diesen Award schon zum dritten Mal. Also in Sachen zu Null Spiele ist Peter Gulaschi wirklich ganz, ganz weit vorne und insgesamt gibt es ja immer pro zu Null Spiel 50 Euro von Schöner Wohnen Polarweiß. Der finale Stand heute zu unserer letzten Sendung, 156 hatten wir in der Saison. Das macht 7.800 Euro. Und jetzt kommt das Schöne. Unser Phrasenschwein wurde so prall befüllt in dieser Saison. Vielen Dank an dieser Stelle. Also das ist fast schon ein Rekordwert. 28.000 Euro gibt es von uns obendrauf. Und das war es immer noch nicht. Ja. Hast du einen Taschenrechner dabei, Flo? Jetzt geht es nämlich zu dir.
Ja, danke dir. Ja, ich versuche das irgendwie im Kopf zu rechnen, aber nee. Christian Beck ist bei uns Brandmanager von Schöner Wohnen Farbe und neben Subotic, den haben wir ja schon gesehen, ist der Chef der Welfare Foundation, für die ist ja das ganze Geld. Also ich habe das Nachrechnen, was Ruth jetzt begonnen hat, nicht bis zu einem guten Ende geführt, aber Sie, Herr Beck, Sie können mir das erzählen. Wie viel ist denn jetzt insgesamt zusammengekommen und wie setzt sich das zusammen?
Ja. Tatsächlich, also erstmal vielen Glückwunsch für die Torhüter, die da so herausragende Leistungen
haben. Erste und zweite Liga.
Und das ist das Erste, da kam das Geld. Wir haben über die zu Null-Spiele 7.800 Euro, dann die 28.500 Euro circa durchs Phrasenschwein. Das waren jetzt insgesamt 35.000 Euro rund. Und wir
habe ich auch ausgerechnet.
Passt. Ja, wir haben es einfach ganz leicht gemacht. Wir haben überlegt von Polarweiß aus, dass wir das Geld einfach aufrunden auf 40.000 Euro.
Oh, toll.
Und damit einen glatten Betrag haben. Mit diesem Betrag kann der Neven mit der Welfare-Stiftung unheimlich viel machen, kann einige Brunnen bauen. Und deshalb habe ich auch einen riesigen Scheck.
Ja, bitte. Da steht diese beeindruckende Summe drauf. 40.000 Euro nehmen.
Ja, Wahnsinn.
Was ist dein Kommentar?
Ja, vielen Dank von unserer Seite. Wir haben ja schon eine langjährige auch Partnerschaft und es ist ja Tradition geworden hier.
Ja.
Es ist wichtig, immer einen Euro-Wert auch in einen Menschenwert umzusetzen. Wir reden davon mit 40.000 Euro, dass knapp 800 Menschen wirklich Zugang zu Trinkwasser bekommen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Menschen nicht mehr Zugang zu verunreinigtem Wasser nur haben, irgendwie durch Pfützen und dafür stundenweite Wege gehen müssen, sondern direkt in der Gemeinde, direkt an der Schule sauberes Trinkwasser haben. Ihr könnt euch alle vorstellen, was das bedeutet für die Gesundheit, für die Menschenwürde und auch die Zukunft der Bevölkerung. Und das gezielt in Äthiopien, Tansania und Kenia. Und letzter Satz noch. Das ist ja nicht zum ersten Mal, sondern bisher wurden 9 Projekte realisiert. Das 10. wird jetzt in Q3 realisiert. Ja. Und damit könnt ihr euch dazu zählen, dass insgesamt knapp 3.000 Menschen schon den Zugang bekommen haben. Deshalb vielen Dank für das, was bisher war und natürlich all das, was jetzt damit erreicht wird.
Ja, es ist toll zu hören, was du da mit der Welfare Foundation, hast ja gesagt, in diesen 3 Ländern, wir haben ja auch ein paar Bilder gesehen, schon auf die Beine gestellt hast, mit Hilfe natürlich von unseren Zuschauern, die fleißig ins Phrasenschwein und wir ja auch mit unserem Kleingeld, ein bisschen was tun wir da ja auch dazu. Das ist deine Hauptaufgabe mittlerweile, oder? Du hast da richtig dein Herzensprojekt gefunden?
Ja, seit 13 Jahren mittlerweile gibt es uns. Und ja, ich wäre froh, wenn ich eine 40-Stunden-Woche hätte, sage ich mal so. Es ist eine lebenswichtige Sache. Ich war zuletzt jetzt auch im November wieder vor Ort und habe gesehen, nicht nur wie wichtig Wasser ist, sondern dass es letztendlich darum geht, für unsere Mitmenschen Gerechtigkeit auch nicht nur herbeizuführen, sondern auch zu realisieren, weil da ist unglaubliches Potenzial. Und wir finden alle natürlich ein Leben viel lebenswerter, wenn wir auch sehen, dass es unsere Mitmenschen gut geht oder zumindest, dass die Menschenrechte, die wesentlichen Grundsteine gesichert sind. Und genau das ist das, was wir machen. Das ist das, was mich jetzt auch 13 Jahre später absolut jeden Tag auch treibt. Und ich bin so dankbar für eure Unterstützung. Vielleicht noch letzter Satz von meiner Seite aus. Manchmal kommen zu mir Leute und sagen, Nevin, danke, dass du das machst. Bedank dich nicht bei mir. Bitte strahl das nach außen. Wir sind sehr dankbar, wenn umso mehr Leute davon erfahren, dass es uns gibt. Man kann sich auch kostenlos anmelden bei unserem Newsletter wellfair.ngo. Oder sucht meinen Namen und dann Stiftung, dann findet ihr das wahrscheinlich auch.
Auf jeden Fall.
Vieles ist lebenswichtig und das ist die Grundlage für eine bessere Zukunft, die ihr alle hiermit sichert. Vielen, vielen Dank nochmal.
Ja, danke schön. Damit stellvertretend hier dem Publikum heute, die ja auch wieder gespendet haben am Ende der Sendung, werden wir erfahren, wie viel. Das macht ihr mit eurem Geld. Und vielen Dank für die tolle Unterstützung, Herr Beek. Das war nett, Sie mal wiederzusehen. Und ich würde mich freuen, wenn wir das wiederholen können.
Jedes Jahr gerne.
Okay, wunderbar. Und damit neben zu einem Verein. Es ist vorhin angesprochen worden von Alex Werle, für den du auch kurz gespielt hast, zum ersten FC Köln und zu dem Trainer, der mit Ihnen dann bei den letzten beiden Spielen in der Verantwortung den Aufstieg in die erste Liga geschafft hat, aber jetzt gesagt hat, ich mache doch nicht weiter, obwohl er es erst gesagt hat, ich würde gerne. Der 1. FC Köln und Friedhelm Funkel. So schaut's aus.
Er kam, sah, hauchte einem völlig verunsicherten Team wieder Leben und Selbstvertrauen ein und schaffte ganz nebenbei seinen 7. Aufstieg in die Bundesliga. Rekord, Respekt und natürlich wieder mal Rettung in höchster Not. So schaut's aus. Friedhelm Funkel ist nicht nur ein Top-Trainer, sondern auch ein Ehrenmann. Sein Respekt galt Vorgänger Gerhard Struber, den zwar am Ende das Glück verließ, der aber den 1. FC Köln trotzdem in eine fast perfekte Ausgangsposition gebracht hat. Er hatte einen viel größeren Anteil am Aufstieg als ich. Nichts für ungut, so spricht ein großer Trainer und ein fairer Sportsmann. So schaut's aus. Natürlich hat der 71-jährige Funkel nach diesem Erfolg wieder Appetit auf seinen Job bekommen. Schon vor 4 Jahren hat er dem FC in der Relegation den Hintern gerettet. Spätestens seit damals ist Friedhelm Funkel eine Kölner Institution. Ihm verzeiht man sogar, dass er früher auch Fortuna Düsseldorf in die erste Liga geführt und in der ersten Liga gehalten hat. Und jetzt hätte er sein Meisterstück mit dem FC eigentlich gerne fortgesetzt.
Die Bereitschaft ist sehr, sehr groß, hier weiterzuarbeiten.
So schaut's aus. Leider wird nichts draus. FC-Präsident Wolf und einige andere Entscheidungsträger standen angeblich nicht mit voller Überzeugung hinter Funkel. Doch der ist zu lange dabei, um sich hinhalten zu lassen und sagte deshalb ab. Selbst schuld, lieber 1. FC Köln.
Lieber FC, du hast wieder alles richtig gemacht. Einem Mann, der gerne beim FC bleiben wollte, der innerhalb von 2 Wochen einer Mannschaft wieder Leben eingehaucht hat, der ganz zum Schluss noch im letzten Spiel mit der Mannschaft ein absolutes Feuerwerk abgebrannt hat, dem verpasst du einfach mal einen Tritt in den Hintern.
So schaut's aus. Friedhelm Funkel will trotzdem weitermachen, wo auch immer. Er fühlt sich zu jung für die Rente. Wir glauben, nächstes Jahr im Frühjahr sitzt bestimmt wieder ein Verein bis zum Hals in der Tinte. Und dann wird Friedhelm Funkel, der personifizierte Rettungsanker, wieder dringend gebraucht. Wahrscheinlich vom 1. FC Köln. So schaut's aus.
Ja, so schaut's aus. Pierre Liparski mit beißendem Sarkasmus in den Beitrag. Und wenn ich das richtig gesehen habe auf dem Vorschau-Monitor, da hat Friedhelm Funkel bei dem Satz zu jung für die Rente rübergelächelt, wahrscheinlich zu Anja, seiner Frau, nehme ich mal an. Wir sagen auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen. Friedhelm, vielen Dank, dass du Zeit hast für uns und den Stahlwerk Doppelpass.
Ja, gerne. Ich wäre auch gerne bei euch in der Runde gewesen, aber die Lufthansa hatte was dagegen.
Ja, leider, so ist es eben manchmal, aber dann helfen wir uns mit den technischen Mitteln des 21. Jahrhunderts. Friedhelm, warum Hast du letztlich dann die Entscheidung am Donnerstag dieser Woche getroffen, nachdem du nach dem Aufstieg gesagt hast, ich würde sehr, sehr gerne weiter beim FC bleiben, es doch nicht zu machen, sondern zu sagen, nee, unter den Umständen, die du uns vielleicht jetzt ein bisschen beschreiben kannst, sehe ich da keine Chance?
Ja, ich war wirklich bereit, weiterzumachen, weil ich den 1. FC Köln jetzt das dritte Mal trainiert habe und der 1. FC Köln einfach ein besonderer Verein ist. Und ich habe sehr, sehr schnell auch eine gute Beziehung zur Mannschaft gefunden. Das war ganz, ganz wichtig, in nur 12, 13 Tagen dort etwas bewegen zu können, weil ich eben auch schon sehr, sehr viele Spieler kannte. Und dann wollte ich in der Tat weitermachen. Aber ich habe dann gespürt, am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, dass, und das ist auch völlig in Ordnung, dass der ein oder andere Vorstellungen hatte und in dem Gremium, die das dann letztendlich entscheiden, eine gewisse Unsicherheit da war, mit mir weiterzumachen. Und wenn du als Trainer nicht die hundertprozentige Rückendeckung am ersten Tag deiner Tätigkeit hast, wann willst du sie dann bekommen? Und deswegen habe ich mich entschieden, es war ein schwerer Schritt, dem 1. FC Köln abzusagen, aber ich glaube, es war ein vernünftiger Schritt. Wenn das Vertrauen nicht vom ersten Tag an da ist, dann hat es keinen Zweck.
Friedhelm, ich weiß, damals, als du den 1. FC Köln in der Relegation gegen Kiel gerettet hast, hat man hinterher relativ lange keinen Kontakt zu dir gehabt. Wie war das denn jetzt von Seiten des Vereins nach dieser Zweitligameisterschaft?
Also diesmal war der Kontakt vom ersten Tag an da. Ich habe ja an dem Montag angefangen und nach dem glücklichen Unentschieden gegen Regensburg. Und da bin ich schon vom Präsidium begrüßt worden. Und das fand ich auch in Ordnung. So, das muss auch so sein. Das war damals anders. Aber damals haben sie den Fehler halt gemacht, mit mir überhaupt nicht zu sprechen. Den haben sie nicht wiederholt. Das war schon mal lobenswert. Und deswegen war das eine andere Situation.
Und jetzt nach dem Meistertitel, nach der Schale, die ihr da in Müngersdorf bekommen habt, in den Tagen danach, wie war es da?
Ich habe mit Thomas Kessler, stand ich am Montagabend schon in Kontakt und der hat mir dann versichert, dass er im Laufe der Woche mit mir mal sprechen wird. Weil er ja auch in der Luft hing. Er wusste auch nicht, wie es mit ihm weiterging. Und erst Donnerstagmorgen dann erst von den verantwortlichen Gremien zum Sportdirektor ernannt worden. Er hat einen Vertrag unterschrieben, ich glaube bis 2027. Und ist dann mit der Aufgabe betraut worden, einen Trainer zu suchen. Und ich habe dann mit ihm gesprochen. Und ich glaube, dass Thomas auch mit mir weitermachen wollte. Wir haben sehr, sehr gut miteinander gearbeitet in den 14 Tagen. Ich kannte Thomas auch schon aus den letzten Jahren beim 1. FC Köln. Und, aber er ist eben erst ein oder zwei Tage im Amt gewesen und hatte noch nicht die Befugnis, alleine über den Trainer zu entscheiden. Ich glaube, dann wäre ich Trainer geworden. Aber das ist halt ist anders gekommen. Es ist ein siebenköpfiges Gremium, die über die Trainersituation entscheiden werden. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass ich dort nicht die Mehrheit an Vertrauen gewonnen hätte. Und ich wollte mich nicht hinhalten lassen und habe dann eben gesagt, okay, ich wünsche euch alles Gute und das kommt von Herzen. Ich habe überhaupt keinen Streit oder sonst irgendwas mit dem 1. FC Köln. Wenn sie so entscheiden, dann ist das halt so. Und ich wünsche dem 1. FC Köln wirklich nur alles, alles Gute.
Ja, du verhältst dich da sehr honorig auch mit diesen Aussagen. Das muss man auch wirklich anerkennen. Denn Alfred, der 1. FC Köln ist ein mitgliedergeführter Verein. Da gibt es so einen gemeinsamen Ausschuss, so nennt sich das. Das ist dieses siebenköpfige Gremium, das letztlich dann den Daumen senkt oder hebt für den auch erst kürzlich ernannten Sportdirektor Thomas Kessler, was die Trainerwahl angeht. Und dass sich ein Mann wie Friedhelm Funkel, der siebenmal aufgestiegen ist, der, ich weiß nicht, über 1000 Spiele als Trainer und als Spieler gemacht hat, dass der sich nicht einem Auswahlprozess stellen will. Ich verstehe das. Du auch?
Ja, total. Und das ist, glaube ich, ein Problem auch für die Bundesliga. Weil diese Gremien, die da entscheiden, teilweise von Ultras auch bestimmt und beherrscht werden. Geht ja nicht nur um Friedhelm, ich erinnere auch, dass beim HSV eine Vereinsikone wie Felix Magath, der Präsident werden wollte, nicht mal zur Wahl zugelassen wurde von einem Gremium, was Ultra-Mehrheit hat. Warum lässt man ihn nicht zu? Die Mitglieder sollen entscheiden. Er wurde vorher schon abgelehnt. Er durfte also nicht mal sich zur Wahl stellen. Und auch bei Friedhelm befürchte ich, dass es ähnlich ist. Und das halte ich für einen Missstand, der für den deutschen Clubfußball auf Dauer sehr, sehr, sehr gefährlich wird. In Schalke ist es so, diese Gremien, die Wahlausschüsse, die vorher schon entscheiden, ist nicht gut für den Fußball.
Gibt es denn jemanden in der Runde, der das verstehen kann, warum der 1. FC Köln sich so entscheidet?
Nein, ne? Aus Tradition. Also ich kann es nachvollziehen, aber nee? Ich finde es auch nicht richtig. Ja.
Aber Friedhelm, es ist ja so, du bist ein unglaublich fitter 71-Jähriger, spielt laufend noch hervorragend Tennis, Paddel und so weiter, also dass du 71 Jahre alt bist, sieht man dir erstens nicht an, merkt man dir auch nicht an, aber so eine Aufgabe als Cheftrainer in der Bundesliga ist ja schon sehr anspruchsvoll und beanspruchend. Das hättest du dir zugetraut?
Ja, ich hätte es mir zugetraut, weil ich einfach auch, und das habe ich ja auch gespürt, und ich kannte viele schon von 2021, ein überragendes Trainerteam an meiner Seite habe, oder hatte, muss ich ja jetzt sagen, die mir sehr, sehr viel Arbeit abgenommen haben, auf dem Trainingsplatz und so weiter, Videoanalysen zusammengestellt hat. Ich habe dann hinterher drauf geguckt und habe geschaut, ob das in Ordnung ist und so weiter. Also das ist ja anders, als es früher der Fall war. Wir haben ein sehr, sehr großes Trainerteam und das sind alles Fachleute, die sind alle sehr, sehr gut. Und ich musste sie nicht erst jetzt in den 14 Tagen kennenlernen, sondern die waren 2021 auch schon mit mir 8 oder 10 Wochen zusammen. Und das erleichtert einem Trainer ungemein die Arbeit. Und wenn ich dann auf dem Platz bin, kann ich mich hauptsächlich um die Spieler kümmern. Und das ist meine Aufgabe. Und mich um die Spieler kümmern, viele Gespräche mit den Spielern führen, natürlich auch die Trainingsinhalte mit besprechen und auf dem Trainingsplatz das eine oder andere eben auch vorgeben. Aber das, was mir in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen ist, dass viel an Menschlichkeit verloren gegangen ist, auch im Fußball. Und ich bin jemand, der gerade diese Menschlichkeit, diesen Umgang mit den Spielern, ob das junge Spieler, ältere Spieler sind und so weiter, einfach unglaublich gerne gemacht habe und auch weitermachen werde. Und es macht mir wahnsinnig Spaß und ich bin gesund. Das ist ein großes Glück. Das ist Glück, was ich genieße. Aber ich möchte einfach noch gerne weiterarbeiten, weil ich mich dafür noch imstande fühle. Und deswegen werde ich auch nicht aufhören.
Stefan, diese Menschlichkeit, ne? Ich weiß es, wenn du von deinen großen Trainern sprichst, von Hitzfeld, von Heinkes, die haben auch damit überzeugt. Ne? Das ist ja so wichtig eigentlich, die Spieler auf so einer emotionalen Seite abzuholen. Und wenn man sieht, wie der 1. FC Köln die letzten 2 Wochen sich verändert hat unter Friedhelm, dann hat das auch eine Wirkung.
Ja, und vor allen Dingen immer sachlich bleiben. Und das war Sonjo Peinkes oder Ottmar Hitzfeld, das ist Friedhelm ja auch. Und wenn der Friedhelm es schafft, in so wenig Tagen wirklich die Mannschaft sofort für sich zu gewinnen und dann noch Meister zu werden in der zweiten Liga, dann spricht das eigentlich sehr, sehr viel. Deswegen ist das nicht nachvollziehbar für mich. Zumal er das Zeichen gegeben hat, ich möchte hier weiter Trainer bleiben, dass das Angebot nicht angenommen wird. Das irritiert mich ein bisschen, muss aber Friedhelm dir wirklich ein Lob aussprechen, wie du das angenommen hast, die Worte, die du gewählt hast, da wirklich sportlich als Gentleman aufzutreten. Mhm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwann in ein paar Monaten ein Verein kommt und dich wieder anruft und dann sehen wir dich woanders.
Darüber sprechen wir mit Friedhelm gleich weiter nach einem Exklusivspot. Nochmal Hinweise von unserem Sportwettpartner und in weniger als 1,5 Minuten machen wir genau an der Stelle weiter. Hier im Stahlwerk Doppelpass. Willkommen zurück bei uns in der Runde beim Stahlwerk Doppelpass. Friedhelm Funke ist uns nach wie vor zugeschaltet. Aufstiegstrainer des 1. FC Köln, der aber natürlich den Großteil der Blumen für diesen Erfolg auch seinem Vorgänger Gerhard Struber ja rübergereicht hat. Friedhelm, keine Namen Nur, du wirst es nicht sein, aber was glaubst du, was für ein Trainertyp braucht diese Mannschaft? Du hast sie ja jetzt in den 14 Tagen doch gut kennengelernt.
Ja, die Mannschaft braucht einen Trainer, der ihr vertraut, der mit den Spielern gut umgehen kann, der eine gewisse Empathie ausstrahlt und vor allen Dingen der auch mit den, und das ist ganz, ganz wichtig in Köln, der auch mit dem Umfeld in Köln, mit den Fans, mit den Zuschauern, mit der Stadt und so weiter sich identifiziert, der sich auch mal in der Stadt sehen lässt, der mit den Fans auch mal ein Bier trinkt. Das hört sich banal an, aber das ist ganz, ganz wichtig, gerade an dem Standort Köln. Man muss sich öffnen als Trainer und man darf nicht zu verschlossen sein und zu zurückhalten, sondern man muss offen an diese Aufgabe herangehen, man muss offen zu der Stadt Köln sein und dann hat man auch eine Chance in Köln, neben den fachlichen Dingen natürlich die Mannschaft zu führen, dann hat man auch eine Chance in Köln anerkannt zu werden.
Friedhelm, wenn wir über deine Zukunft sprechen, kannst du dir vorstellen, wieder, wie schon zuletzt jetzt ein paar Mal, jetzt eben in Köln für zwei Wochen, wieder so als Retter, als Feuerwehrmann in der Not einzuspringen? Oder sagst du, das habe ich eigentlich jetzt zu oft gemacht, ich entweder ganz oder gar nicht? Oder wie ist da deine Haltung jetzt zu?
Nein, ich kann mir das durchaus vorstellen, dann irgendwann mal, man weiß ja nicht, wann die Möglichkeit nochmal kommt, ob ein Verein nochmal die Hilfe möglicherweise braucht von einem erfahrenen Trainer, dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Ich habe das jetzt in den letzten Jahren ein paar Mal gemacht, in Köln, Lautern und jetzt wieder in Köln. Zwischenzeitlich habe ich ja dann immer auch, das ist ja das Positive an diesen zeitlich limitierten Jobs, die ich habe, kann ich das Leben genießen, kann viel Urlaub machen. Das ist ja auch nicht das Schlechteste.
Absolut, da hast du eine große Wahrheit gelassen ausgesprochen. Ritter, dabei wünschen wir dir viel, viel Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder hier in dieser Runde. Danke, dass du es möglich gemacht hast, zumindest per Schalte Teil dieser Sendung zu sein. Und nochmal Gratulation für die zwei Wochen und Respekt, Stefan hat das gesagt, für die wohlgewählten Worte im Umgang mit dem 1. FC Köln und der Enttäuschung, die du sicherlich auch irgendwo gespürt hast. Vielen Dank, Friedhelm Funke. Grüße.
Dankeschön nach München. Ciao. Danke.
Und wir, meine Damen und Herren, machen gleich weiter mit einem Verein aus dem bayerischen Schwaben, mit dem FC Augsburg, der überraschenderweise Trainer und Sportdirektor rausgeworfen hat, obwohl die Saison, so wenn man von außen drauf schaut, gar nicht so schlecht gewesen ist. Aber vorher, liebe Zuschauer, jetzt noch mal die Chance, 50.000 Euro Knallergehalt zu gewinnen. Das wird Ihnen präsentiert von König Solutions, Ihr Ansprechpartner für SAP Transformationsprojekte. Und da kommt schon wieder der Dot, während wir dann gleich über Jes Torum sprechen.
Und Flo, ich habe gedacht, dass hier zum Abschluss du vielleicht mal hier rein spazierst, ne, als Roboter. Das hätte mir auch gut gefallen.
Ich glaube, ich passe da nicht rein.
Du passt da nicht rein. Aber die Größe hast du natürlich. 901 37 900 700 oder SMS mit Knaller an die 40 400. Gibt es den 50.000 Euro Geldkoffer. Oh, noch näher bin ich bald auf dem Roboter drauf.
Herzlich willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass in München. Airport Hilton mit Hajo von Adel und Band und unserer Runde am heutigen Sonntag. Und für den weiteren Verlauf des Tages kann ich Ihnen noch ein paar Hinweise geben. Es gibt das Icon League Finale, das Final Four in Berlin, diese Indoor Liga, Toni Kroos, David Alaba da und das Ganze dann bei uns im Livestream ab 16 Uhr bei YouTube und bei sport1.de und dann heute Abend ab 20 Uhr live hier bei sport1 im TV. Also, das schon mal vormerken, das wird sehr spektakulär, ist top besetzt mit vielen, vielen Promis und nicht nur aus dem Fußballbereich. Und damit kommen wir zum FC Augsburg, der uns oder viele überrascht hat mit der Meldung, Jurendić und Torup, also Sportdirektor und Trainer, raus. Und das, obwohl sie doch eigentlich eine Saison gespielt haben, die sich durchaus sehen lassen kann. Wir schauen rein.
Stell dir vor, du bist Augsburg-Coach. Toller Club, tolle Stadt, es läuft geschmeidig. Du lieferst den zweitbesten Punkte- und Toreschnitt aller FCA-Trainer. Dein Team bleibt 11 Spiele ungeschlagen. Dein Torwart 7 Partien ohne Gegentreffer und knackt fast den All-Time-Bundesliga-Rekord. Eigentlich müsste man dich abfeiern, doch stattdessen fliegst du raus. Und dein Sportdirektor gleich mit. Klingt komisch, ist aber so. Oder, um es mit einem großen gallischen Philosophen zu sagen, die spinnen, die Augsburger. Die Fans sind empört. Die dümmste Entscheidung, die ich je gesehen habe, absolutes Unverständnis oder in keinster Weise nachvollziehbar, schimpfen sie im Netz. Doch die Chefetage träumt von Europa. Der FCA soll ein cooles Top-Team werden, jünger, kerniger, am besten mit angesagtem Bart. Ja, genauso wie der da. Das Problem ist nur, auch Sandro Wagner kann nicht hexen. Zugegeben, der Endspurt war schwach, mit nur einem Sieg aus 8 Spielen und der Torup-Fußball selten ein Augenschmaus. Dafür war man aber nie in Abstiegsgefahr, das ist doch respektabel. Deshalb irritiert der Rauswurf.
Ciao, schön, dass Sie dabei war. Schönen Tag noch. Ciao.
Und wirft die Frage auf, herrscht in Augsburg der Größenwahn?
Oder herrscht eben Realismus, weil man nicht zufrieden ist?
Es herrscht der Wunsch vor, dass man eben einen extrovertierten, namhaften Trainer auf der Bank sitzen hat. Und das hatte sich ja schon etwas länger angedeutet. Also ich habe,
dass Sandro Wagner kommen könnte.
Ja, und dass man mit dem jetzigen oder jetzt nicht mehr jetzigen sportlichen Duo nicht ganz zufrieden ist. Ich habe letzte Woche eine Geschichte geschrieben, dass der FCA 1 Million Euro ausschüttet an alle Mitarbeiter, also vom Platzwart bis zur Putzfrau und so weiter. Und ich habe das so einen gewissen Zusammenhang gestellt mit dem sportlichen Erfolg. Und dann war dem Verein aber ganz, ganz wichtig, darauf hinzuweisen, es geht nicht um den sportlichen Erfolg, sondern es geht um die geschäftlichen Erfolge, dass man eben viel Geld eingenommen hat. Also da hat man schon gemerkt, so richtig stolz ist man in Augsburg gar nicht auf diese Saison in der Bundesliga. Und jetzt ist er weg, der Trainer.
Hast du Verständnis für diese Entscheidung, die man da getroffen hat?
Also rein sportlich muss man sagen, sie hatten ja diese unfassbar gute Phase, wo sie wirklich
11 Spiele nicht verloren haben,
dann aber zum Ende der Saison wieder so eine Delle hatten, wo sie dann auch ein Spiel nur gewinnen konnten von 8. Ich glaube, wenn man die Statistik mal sieht, wo sie wirklich zum Teil immer auf den 17. und 18. Tabellenplatz...
Ah ja, die können wir gerade mal dazu einblenden.
Wenn man das mal liest, dann ist das vielleicht doch nachvollziehbar. Weil das spricht jetzt nicht für Augsburg, das muss man dazu sagen. Ja, sie haben mit extrem wenig, haben sie relativ schnell den Abstieg oder hatten mit dem Abstieg nichts zu tun. Aber wenn du diese Werte siehst und die Plätze dahinter, dann kann man das vielleicht ein Stück weit doch nachvollziehen.
Und das, und mit allem Respekt, aber in der Bundesliga mit Bochum, mit St. Pauli, mit Kiel. Holstein Kiel, da sieht sich Augsburg natürlich nicht da unten und vielleicht auch zurecht. Und manchmal, also wir haben das ja so ein bisschen als Glosse, diesen Beitrag gemacht, bewusst, weil ich glaube, die meisten sich keine Gedanken machen über den FC Augsburg, wenn sie nicht aus der Region kommen, sondern dann denken, ja, das ist doch ganz normal, dass die auf so einer Tabellenregion eine Saison abschließen. Ist es nicht vielleicht sogar gar nicht schlecht, mal Entscheidungen zu treffen proaktiv, bevor es schlecht läuft und nicht erst dann, wenn sozusagen der Druck riesengroß ist?
Ja, natürlich. Frage ist, ob es schlecht gelaufen ist. Also ob Augsburg wirklich ein Club ist, der jetzt oben angreifen kann oder etwas höher kommt. Also die Statistik hat Stefan recht, spricht gegen die Taktik, die bisher gespielt wurde. Da wird zum Beispiel Expected Goals wird da als letzter Platz.
Ja.
Das ist eine Statistik, da kann man sich drüber streiten. Aber der FC Augsburg spielt seit Jahren so. Das ist irgendwo die DNA. Wenn jetzt da Sandro Wagner kommt und sagt, wir machen jetzt hier wirklich Rambazamba und spielen nur noch offensiv, das kann natürlich auch in die Hose gehen.
Aber das muss ja nicht so sein. Du musst ja Sandro Wagner nicht so spielen. Glaubst du, das wäre eine gute erster Trainerposten für ihn in der Bundesliga? Das ist ja sein großer Traum. Macht den Trainerlehrgang gerade noch fertig und möchte eben Cheftrainer in der Bundesliga sein. Ist Augsburg da ein guter Standort?
wenn er jetzt sagt, von den Ansprüchen, das ist jetzt noch nicht ganz oben, aber auch nicht ganz unten, dann wird es wahrscheinlich richtig sein, wenn er sich da wohlfühlt. Und er ist ja nicht weit weg, glaube ich, zu Hause. Das müsste eigentlich funktionieren. Aber diese Statistik zum Beispiel, es gibt ja so eine alte Wirtschaftsweisheit, Krisen sind am Anfang schwer zu erkennen und leicht zu beheben und später sind sie dann leicht zu erkennen und schwer zu beheben. Und wenn man jetzt bei Augsburg schon wirklich so perspektivisch ein bisschen nach vorne guckt und sagt, wir wollen auf lange Sicht was aufbauen, dann ist es, glaube ich, richtig, einen Schnitt zu machen und was Neues zu probieren. Und Sandro Wagner, das könnte so ein Effekt werden wie mit Klinsmann bei Bayern. Hat es aber auch nicht getan.
Es gibt auch noch ein paar andere Beispiele,
das sind aber so ein Effekt. Euro.
Ja, finde ich auch. Also auf jeden Fall.
Ich würde auch sagen, die wichtigste Kennzahl ist am Ende die Punkte, die sie geholt haben, den Platz, den sie gesichert haben. Ich kann mir vorstellen, dass für den Verein oder für die Spieler, vielleicht auch für die Mannschaft einfach schwer ist. Ja, was ist denn die Zielsetzung? Wenn es international ist, dann haben sie die ausreichend
Budget, um die Spieler zu holen. Das hat der Spieler nicht ausgegeben vor der Saison.
Nee, ja. Aber dann irgendwann mal, wenn man den Platz gesichert hat, sprich Ziel ist erfüllt, man ist sozusagen im grünen Bereich, man steigt nicht ab, kann ich mir vorstellen, da kann ein bisschen Motivation fehlen.
Kennzahlen kann man ja immer auch auslegen, wie man will. Also heute haben wir ja gesehen, Augsburg ist überall auf Platz 17, 18. Vor 2-3 Wochen haben wir aber eine Grafik eingeblendet, wo wir Herrn Torup abgefeiert haben als den Outperformer, weil die künstliche Intelligenz den Augsburgern eigentlich weniger zugetraut hat und so weiter. Also da muss die Geschäftsführung eben sagen, was Ihnen wichtig ist, an welchen Stellschrauben Sie drehen wollen.
Wobei mit dieser künstlichen Intelligenzstatistik, da fremdeln Sie sehr in Augsburg. Die KI von euch spinnt, haben Sie mir gesagt. Ja.
Das glaube ich, deswegen haben Sie auch so entschieden. Also deswegen die Frage, andere Clubführungen würden sagen, die KI beweist, dass wir richtig gehandelt haben, den Trainer zu behalten. Aber ich glaube, so wie es Heiko sagt, Krisen frühzeitig zu erkennen, ist schwer. Wenn die Augsburger jetzt tatsächlich Sandro Wagner bekommen und dann in die Europa League kommen, dann haben sie alles richtig gemacht.
Aber der Kader bleibt ja, also im
Großteil. Sie können ja schon was machen wahrscheinlich.
Die entscheidende Frage ist ja, gibt denn die Qualität des Kaders überhaupt etwas anderes her? Und das wage ich zu bezweifeln.
Diese Personifizierung von Sandro Wagner wird jetzt die Rettung sein. Es kann aufgehen.
Und das steht natürlich jetzt massiv unter Druck, muss man ja sagen. Nach der Aktion erwartet man natürlich jetzt, dass er mindestens, ich sag mal, oben einstellig...
Ja, man muss ihn jetzt erstmal kriegen.
Ne? Gefühlt muss er dann noch die Tore schießen.
Aber wenn du ihn hast, ist das, glaube ich, eine Motivation für den einen. Ich glaube, für den einen anderen Spieler ist es eine größere Motivation, zu Sandro Wagner zu gehen, zu Augsburg, als zu Torup, ohne dem jetzt zu nahe treten zu
können. Ja, und Sandro Wagner hat natürlich eine bundesweite Strahlkraft, ist ja gar keine Frage.
Hat auch einen Glamour-Faktor, also da werden wir jetzt einige Pressekonferenzen dann sehen, wo er einen lustigen Spruch raushaut.
Du kommst ja jetzt häufiger nach Augsburg, da gab man eine Wette zwischen euch, 3-mal in der neuen Saison, ne?
Richtig, und bin ja ein Mann des Wortes, deswegen wird mich Sandro Wagner 3-mal mindestens erleben in Augsburg.
3 Fotos brauchen wir.
Ja, genau, sofort. Beweise
wird,
immer, ne?
Wird gemacht, wird gemacht. Mit der aktuellen Bildzeitung daneben.
Es war gerade vom Glamour die Rede. Ein anderer Spieler, ein Spielertyp, der auch glamourös ist, Mats Hummels, der jetzt in Italien irgendwie still und leise seine Karriere beendet
hat. Das ist so. Er steht vor seinem letzten Spiel mit der Roma, mit AS Rom gegen Turin. Und die Roma kann ja noch die Champions League theoretisch klar machen. Aber ob er spielen wird, ist fraglich. Zuletzt war er auf der Bank. Hier sagt er, als BVB-Spieler meine Karriere beenden, das wäre doch mal so ein Ding in meinem Kopf. Also eigentlich träumt er immer noch davon, beim BVB abzutreten. Und zwar ordentlich, vielleicht noch mit der Club-WM jetzt und dann auch gebührend verabschiedet zu werden. Das ist bislang nicht gelungen. Er spricht auch davon, er hat sich das anders vorgestellt in der ZDF-Dokumentation. Es gab wohl nicht das persönliche Gespräch, das er sich gewünscht hat. Und demnach stellt sich schon die Frage, ob hier mit einer BVB-Ikone nicht sehr wohlwollend umgegangen wird. Vielleicht, Niven, hast du eine Meinung dazu?
Sogar eine eigene Erfahrung.
Auch das
darum,
noch.
Aber darum geht es nicht.
Dein Abschied war auch nicht perfekt, oder?
Hätte besser sein können, ehrlich.
Das sagt man
aber
auch.
Das ist leider das Problem, dass wenn man schon das Slogan echte Liebe trägt, was ja der Slogan des BVBs ist, dann ist es schwer, wenn es immer wieder Beispiele gibt, die das nicht belegen, sondern das Gegenteil belegen. Und hier haben wir natürlich den Fall von einem sehr glaubwürdigen Mats Hummels, der, glaube ich, mit schweren Herzen Kritik übt. Aber zu Recht, weil es eine Erfolgsgeschichte sein könnte, nicht nur für ihn, sondern ich finde auch für den Verein, um eben tatsächlich auf diese echte Liebe einzuzahlen, weil so wie es jetzt am Ende bisher lief, war das kein geschätzter Abschied. Deshalb, ich würde es ihm gönnen, ich würde es auch dem Verein gönnen. Dafür muss natürlich der ein oder andere Vereinsvorsitzende ein bisschen auf den Kürzeren ziehen und die Meinung verändern. Und ich hoffe, dass das geschieht. Aber wie wir gesehen haben, scheinbar.
Na, also es wird wahrscheinlich mit der Club-WM und Mats Hummels nochmal im BVB-Trikot nichts werden. So deuten wir das alles. Die Saison, Heiko, du bist ja Dortmunder, du bist auch der Slogan echte Liebe, der trifft für dich auch zu. Das hast du für diesen Verein. Ist denn jetzt mit dem vierten Platz für dich alles gut oder machst du dir Sorgen um die Zukunft?
Es ist natürlich schön, dass sie das geschafft haben. Der Schlussspurt war auch, was die Punkte angeht, gut. Der Fußball war auch nicht viel besser als in der ganzen Saison. Und das geht ja seit 2-3 Jahren so. Wir sind 25 Punkte hinter Bayern München. Das ist umgerechnet 8 Siege weniger. Das geht gar nicht. Und wenn man sich jetzt freut und toll und Champions League und alles ist schön und es geht genauso weiter wie in den letzten Jahren, wo wir ja auch unter Terzic keinen guten Fußball gespielt haben. Unter
aber Champions League-Finale.
Ne? Ja, Champions League-Finale.
Fast Meister.
Ja, aber fast Meister, nein. Wir haben eine Meisterschaft verschenkt. Mhm. So dumm kann man eigentlich nicht sein, dass man das nicht gewinnt. Und das ist das typisch Dortmunderische. Wir ziehen uns immer noch dann hoch. Wir wären ja fast Meister geworden. Wir waren ja im Champions League-Finale. Wir sind jetzt in der Champions League. Ich sage, sag mir doch 5 gute Heimspiele, die richtig toll waren, außer die Barcelona-Spiele, findest du nicht. Und es geht jetzt schon wieder genauso weiter. Jetzt gibt es die Ersten, die meinen, jetzt können wir vielleicht doch Jule Brandt behalten. Es gibt auch Leute, die möchten, dass Matthias Sammer bleibt. In ganz Dortmund weiß keiner, was der da macht und wofür der da ist. Und ich hätte zig Ideen, was man mit dem Geld machen könnte. Zum Beispiel eine Handballhalle bauen oder so.
Echte Liebe. Und echte Emotionen, die man ja, da natürlich
spürt. Es geht genauso weiter und nächstes Jahr haben wir das
gleiche. Warum bist du dir da so sicher, dass es so weitergeht?
Ja, weil jetzt zum Beispiel alles wieder gut ist, weil wir das Geld haben. Jetzt ist Champions League. Und jetzt müssen wir, und der Kovac, ich meine, jetzt sind alle begeistert von Kovac. Ich habe auch am Anfang meine Zweifel gehabt. Er hat eine tolle Serie gespielt. Aber der Verein hatte eine Ausstiegsklausel im Vertrag. Also so ganz sicher waren sie sich auch nicht. So, und jetzt muss aber endlich mal Struktur rein. Jetzt müssen mal ein paar Spieler aussortiert werden. Es müssen mal ein paar wirklich gute Neue kommen. Wann hat Dortmund das letzte Mal einen aus der zweiten Liga entdeckt? Oder wann haben wir mal einen Jungen aus dem Ausland geholt, wie damals Aubameyang? Wir kaufen eigentlich immer nur noch die, die auf dem Präsentierteller stehen. Letztes Jahr Anton, Nationalspieler, Girassi.
Aber das war doch ein guter Einkauf.
Natürlich ist das ein guter Einkauf, aber das ist immer so kurz gedacht. Das ist so das, was naheliegend ist. Mhm. Mal wieder ein bisschen mehr Kreativität, mal wieder neue Wege gehen, mal wieder mit den Scouts. Der letzte Scout ist ja auch sang- und klanglos gegangen. Mislintat ist gegangen. Da fehlt mir ein bisschen Inspiration, da fehlt mir auch das Feuer von oben, da fehlt mir eine Ansage von Watzke, der natürlich immer noch alles bestimmt in Dortmund. Soll mir keiner sagen, dass das über Ricken geht. Ne? Mhm.
Wenn du das so hörst von einem Dortmund-Anhänger, der da mit viel Herz dabei ist, die Emotionen verständlich, aber auch inhaltlich das ein oder andere, wo er trifft?
Ja, absolut. Du bist ja ganz nah dran. Hat schon vieles richtig gesagt, überhaupt keine Frage. Und dass er die Emotionen zeigt, finde ich auch gut. Hoffnung der Besserung ist immer da, aber man sollte auch nicht so weitermachen mit dem Hintergedanke, oh, wir sind noch auf 4 gesprungen, mehr Einnahmen, Champions League wieder und alles ist gut. Das ist es mit Sicherheit in Dortmund nicht. Aber das wissen Sie auch. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass Niko Kovac der richtige Trainer ist für dieses Team und sehr wohl, und ich glaube auch, dass sie sich sehr wohl weiterentwickeln werden und eine gute Saison nächstes Jahr spielen und dann kannst du ja wiederkommen.
Und ich habe am vergangenen Sonntag nicht am Doppelpass teilnehmen können, sondern war Jochen Stutzki da, aber eben auch Sebastian Kehl und der hat ja auch durchklingen lassen. Ja, wir sind froh, dass wir diesen vierten Platz haben, aber das war alles andere als eine richtig gute Saison. Schauen wir, was Sie für Schlüsse draus ziehen. Ruth, du hast Spenden
gesammelt? Ich habe natürlich noch die Spenden dabei, denn Nevin Subotic kriegt auch noch ein bisschen von heute. Aber zuvor möchte ich natürlich nicht unerwähnt lassen, dass meine sehr geschätzten und geliebten Kollegen ihre Verträge verlängert haben bei dem Doppelpass. Unser Moderator Florian König und unser Experte Stefan Effenberg bleiben uns erhalten.
Ich weiß auch nicht, warum ich mir das weiter antue mit dir, aber irgendwie macht es doch Spaß.
Es gibt ein schönes Video dazu. Ja. Warte mal ganz kurz, das musst du dir angucken. Das Video.
Was braucht es,
um beim Doppelpass erfolgreich zu sein.
Man muss hart arbeiten und auch mal Stürme aushalten.
Mit dieser Sendung verwurzelt sein. Und genau deswegen bleiben wir hier.
Wer es nicht verstanden hat, in Anlehnung an den Film von Jo Kimmich, der Bayern-Verlängerung, da hat er auch einen Baum gepflanzt. Und Stefan hat, dieser Spot wurde auch natürlich auf Social Media gepostet und Stefan hat dann Hinweise bekommen, seid ihr verrückt, das ist eine Indoor-Palme, die draußen zu pflanzen.
Ja.
Dabei war es ja nur für den Film.
Das ist eine Zimmerpflanze.
Ja, eben.
Ich verstehe nicht, wie du sowas kaufen kannst.
Das habe ich gar nicht gekauft.
Du hast sie nicht gekauft.
Oh. Hast du schon vergessen.
Also ich freue mich auch, aber jetzt ist ja die Frage, du bist 29, ich bis 27, warum nicht auch bis 29?
Ja, weil der Stefan hat vor zwei Wochen den Berater gewechselt.
Und es ist nicht ehrenamtlich, um auf deine Frage zurückzukommen, weil das ist wirklich harte Arbeit für mich mit ihm zusammen. Also mit ihm zusammen.
Ja, und für mich ist es noch schwerer.
Wir fahren.
Jetzt die Spenden.
Richtig, ich bleibe auch erhalten nach einer etwas längeren Sommerpause für mich diesmal. Ihr wisst, ich habe ein Baby dann im Sommer, das erwartet wird. Und bleibe ich aber auch erhalten und dann sehen wir uns alle wieder im Doppelpass. Jetzt aber erstmal noch die Spenden.
Ja.
Und Dankeschön. Und zwar TSV Kellmünz hat gespendet, Peter, Andrea, Björn, Miriam aus Villmar, Aumenau, Afurt, frisch gebackener Meister der Kreis Oberliga, Glückwunsch, und Martin aus Kölbau. Außerdem Michaela, Stefan und Kater Fiete und Familie Dietrich aus Potsdam. Dankeschön, das geht noch an die Stiftung von Nevin Subotic und das war's.
Den Dopa on Tour gibt's auch wieder, selbstverständlich. Danke euch allen für die Runde heute. Eine Frage an dich noch, nur ein Name. Wer holt sich den 18. Platz in der Bundesliga? Bleibt Heidenheim drin oder schafft es Elversberg?
Elversberg.
Du bist für Elversberg. Bin gespannt, wie das morgen ausgeht. Danke für diese Saison. Wie gesagt, das komplette Team bleibt erhalten. Katharina Kleinfeld, Ruth Hofmann, Stefan und ich. Wir freuen uns schon auf die neue Saison. Die beginnt am 17. August. Heute die Icon League und vieles mehr bei Sport 1. Schönen Sonntag noch. Danke euch allen. Machen Sie es gut. Bis ganz bald.